Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 36. Wir sind wieder on track hier und wir haben heute über die Rennen in Frankfurt, Europameisterschaft der Frauen und im Weichsee gesprochen, dass die Race-Action, die so passiert ist am Wochenende. Und Nils hat begeistert über seine Tour de France Zuschauerqualitäten und was da so passiert und ein bisschen über die Netflix-Doku haben wir gesprochen und natürlich nicht zu vergessen die After-Race-Party im Weichsee. Also heute war hier mal wieder ein richtig schönes Themenspektrum drin und es hat mir richtig Spaß gemacht, die Folge jetzt. Es war gut. Wir sind wieder so in diesem Podcast-Flow jetzt drin, habe ich das Gefühl.
Absolut. Und du hast die wie hast du es genannt? Du hast es den Post-Race-Depression, nee. Du hast es auf jeden Fall, du hast es englisch bezeichnet, die Post-Ironman-Depression.
Ja, also und die ich immer noch habe.
Die du immer noch hast seit über einem Jahr, aber in die man viele reinfallen nach den großen Rennen. Hamburg ist vorbei, Rot ist vorbei, Ironman Frankfurt ist vorbei. Und jetzt wissen viele Altersklassenathleten nicht so richtig, boah, was mache ich jetzt mit meiner Form, wo soll es hingehen? Und strukturiertes Training ist jetzt erstmal aus dem Blickfeld. Da fange ich gleich an zu stottern. Das ist eine Situation, die ist für viele nicht ganz einfach. Und da haben wir auch nochmal drüber geredet, um halt auch so ein klein bisschen euch was mitzugeben, wie ihr jetzt vielleicht dann die nächsten Ziele setzen könntet und eben aus dieser Phase rauskommt und nicht nur vorm Fernseher sitzt und Tour de France guckt.
So ist es. Die Tipps gibt es im Podcast und wir gehen jetzt direkt rein in die Werbung.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Chor, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach dreimal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden. Und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, das hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die vorhaben, in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10 CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil, ja, ich sag's euch, wie es ist. Das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die in Frankfurt starten, die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren. Da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen, denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht, fühlt sich nicht so hart an,
wie jetzt, sich du solltest anmelden. Im Marketing arbeiten, also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Da sind wir mittendrin im Chat Nummer 36. Nick, wir sind wieder on track.
Wir sind wieder on track und wir waren das nächste Rennwochenende liegt hinter uns. Viele, viele Emotionen, wieder eine Achterbahnfahrt und ich glaube, Frankfurt, wo du warst, Weichsee, wo ich war, eine ganz andere Atmosphäre, ganz anderes Wetter, ganz andere Renngestaltung, ganz anderes Output. Und du hattest aber mir vorher schon was, ich bin so neugierig, bevor wir jetzt irgendwie in diese ganzen Rennsachen wieder rein stolpern, du hattest mir noch irgendwie jetzt hier im Vorgespräch noch was erzählt von wegen, können wir eine Komoot-Datei unter den die Dinge jetzt posten, weil alle jetzt da in Ostsee-Ride fahren wollen und da gibt's noch irgendeine Story oder sonst was. Und ich, kennst du mich, ja? Wenn man sowas anteasert, dann will ich das immer direkt am Anfang wissen.
Genau, also es haben wohl wirklich viele Interesse an dem Ride. Also ich werde dir mal die Komoot-Datei, ich bin ja, was sowas anbelangt, dann doch eher so 70er-Jahrgang, also 73er-Jahrgang.
Also die schickst du wirklich die Komoot-Datei oder schickst du ein Foto, wo du auf der Landkarte mit Filzstift die Route nachgemalt hast?
Ich schicke die Komoot-Datei, die du dann unter den Podcast hängen kannst. So, du musst mir dann nochmal machen, wie ich das mache, mit sichtbar schalten, dass auch jeder das Ding nachfahren kann.
ja.
Nein, das kriege ich, glaube ich, hin. Also ich schicke dir die Datei und die setzen wir dann unter den Chat.
Oder soll ich Holy lieber fragen, dass der mir die schickt?
Das ist natürlich die galante Variante. Man folgt Matthias Hohlrieder auf Strava. Ich glaube, da hat er sie auch drauf. Das passt dann auch. Aber wir können ja trotzdem den Pfeil runtersetzen. Das kriegen wir, glaube ich, schon hin. Also ist definitiv eine Route, die sich lohnt, nachzufahren. Haben viele gehört, haben viele mich drauf angesprochen. Das Coolste war aber, shame on me, ich weiß jetzt den Namen nicht, aber ein altbekanntes Gesicht aus dem Triathlon, auch schon seit Jahren dabei. Und das ist ja das Coole daran, man trifft ja immer die gleichen Personen bei den Rennen an den gleichen Stellen, weil jeder irgendwie weiß, das ist so der Spot. Also Mario, Daniel Schmoll, wieder an diesem Anstieg da getroffen in Bergen-Enkheim in Frankfurt. Ja. Dann beim Laufen bist du wieder am gleichen Punkt. Und da kam dann eben dieses altbekannte Gesicht auf mich zu, grinste schon und meinte, Nils, komm mal her, ich hab was für dich. Und ich war natürlich schon so ein bisschen auf Zinne, weil Caro ja so gut vom Rad gestiegen ist und wollte eigentlich nur time und hatte überhaupt keinen Bock, irgendwie jetzt noch groß Konversation zu betreiben. Nee, komm mal ganz, ganz schnell. Und dann holt er ein Sachet von dem Getränk raus, was mich zum Kotzen gebracht hat. Darüber habt ihr doch gesprochen, oder? Und das war wirklich so cool, weil das halt echt so eine Situation war. Ich war halt einfach voll im Rennmodus, wollte jetzt die Zeitabstände durchgeben, war total aufgeregt, war mega happy und dann musste ich halt dermaßen lachen und dann auch nur so, nee, komm, steck's mal lieber wieder ein, sonst kotze ich mir hier auf die Stoppuhr.
Ich wollte gerade sagen, war ja eigentlich keine Gefahr, weil du hast keinen Lenker vor dir.
Gar nicht, überhaupt nicht. Und es war ja auch, muss man auch zur Verteidigung des Produktes sagen, es lag ja auch einfach daran, weil ich viel zu wenig dazu getrunken habe. Also es wird nicht mein Favoritensportgetränk sein, um lange Rides zu machen. Aber wenn man mehr dazu trinkt, glaube ich, dann funktioniert das Ganze auch. Aber das war schon echt das war schon cool. Da musste ich wirklich total lachen. Das war halt einfach mega witzig.
Hast du ihn gefragt, ob er das jetzt zufällig dabei hatte oder extra gehofft
hat? Nein, er hat es tatsächlich extra eingepackt, weil er wusste, ich treffe Görke hier und das Ding, das reibe ich ihm unter die Nase.
Wie schön. Das macht's rund.
Das macht's wirklich so sensationell, da musste ich dann wirklich lachen. Was auch ganz gut war, weil kurze Zeit später waren wir dann nicht mehr so zum Lachen zumute. Insofern war das dann so das letzte fröhliche Lachen des Tages.
Was für ein Übergang von der guten Story direkt. Also sind wir jetzt drin im Race direkt.
Wir sind wieder beim viel zitierten, vom Superstar zum Vollidioten sind es oft nur Millimeter. Da passt es auch wieder. Es war ein Auf und Ab der Gefühle, kann man so sagen, wie irgendwie ja jedes Rennwochenende. Lief alles nach Plan, sogar ehrlich gesagt ein bisschen besser als geplant, also dass Caro dann in so einer Situation vom Rad steigt, guter Abstand zu den gefährlichen Läuferinnen, im super Zustand, trotzdem irgendwie so zwei Mädels um sich rum, die dann auch noch so ein bisschen Tempoarbeit gemacht haben, dass sie das jetzt nicht alles alleine machen musste. Hessen 3 hat mir immer Nachrichten geschickt, was jetzt alles on track ist und wie die Laufform ist. Und
haben die dich angerufen oder?
Nee, per WhatsApp.
Ah, okay, weil ich habe irgendwann, der kurze Querverweis, ich stand irgendwo, wo war ich denn da? Auf jeden Fall irgendwo auf dem Racetrack vom Challenge Weichsee. Ich glaube, ich bin gerade vom Motorrad gestiegen, weil ich nur eine Runde mitgefahren bin, kommen wir gleich zu. Hol mein Handy raus
um zu gucken, so einmal Ticker, wie lange brauchen sie noch wieder bis zum Spot, wo ich stehe. Und dann habe ich nämlich eine WhatsApp von Thorsten Radde. Ey, Nick, Caro macht hier ein super Rennen. Schick mal unbedingt Nils Nummer, wir brauchen Insights.
Genau, da schließt sich der Kreis. Genau, und Thorsten hat mir dann WhatsApps geschickt. Ralf hatte mich zwischendurch mal vom Motorrad ausgefragt, ob alles läuft. Ich so, du, alles on track. Und ja, nahm jähes Ende. Will ich jetzt nicht näher zu eingehen, aber Caro hat ja auch ein bisschen was dazu geschrieben. Aber das war natürlich schon, das war schon knackig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin dann aufs Rad gesprungen. Caro ist auch genau da ausgestiegen. Man hat es ja auch am Screen gesehen. Das war der weiteste Punkt quasi von mir weg. Man könnte fast meinen, sie hat es bewusst gemacht. Nee, ich will so weit weg vom Coach sein wie möglich, damit er mir keinen Tritt in den Hintern geben kann und mich wieder auf die Laufstrecke buxiert. Was ich natürlich probiert habe, ganz klar. Aber es war nichts zu machen. Mega, mega schade, weil wirklich die Vorbereitung on point lief, das Rennen on point lief und das eigentlich so ein Tag ist, wovon, glaube ich, jeder Profiathlet, wahrscheinlich auch Amateurathlet, träumt, in dieser Situation am Mainufer lang zu laufen.
Klar, aber ja. Allein beim Radfahren reinkommen, dann war ein Heli, gab es ein Heli in Frankfurt?
Ja, logisch, klar.
Weißt du, Heli, oben drüber, fährst das Rennen alles, an, gibt keine Männerprofis, du bist so die Erste, die auf die Laufstrecke geht, das ist doch,
es war mega.
Ich hätte schon Gänsehaut, wenn ich dran denke.
Ja, die hatte ich auch, also ich kann sagen, wir waren ja auf dem, wir waren
10 Kilometer lang.
Wir waren in Bad Bergen-Enkheim mit dem Rad, mit dem Auto waren wir da diesmal, das hat auch ganz gut funktioniert und waren auf dem Weg zurück und mir war halt ganz klar, ey, die steigt jetzt in den Top 3 vom Rad. Die wird jetzt über sich hinaus wachsen und das abrufen, was sie im Training sich erarbeitet hat, vielleicht sogar ein bisschen drüber. Und wir müssen noch einen Tag länger bleiben, weil es gibt einfach eine Party, eine Top-3-Party, wo dann aber schon so die ersten im Auto meinen.
War schon fest eingeplant, hä?
War schon fest eingeplant. Ich hatte das Zugticket für Montagmorgen schon gebucht. Aber so ist es dann halt leider nicht gekommen. War echt, ansonsten muss ich sagen, Radfahren gefühlt weniger los als sonst. Also einfach nur so vom vorne, auch beim Schwimmstart. Fritz war beim Schwimmstart, Fritz Ferner. Der hatte ja auch zwei Athleten, ist ja jetzt auch Spielertrainer bei NG Training. Also hat zwei Athleten
richtig
am Start
guter
gehabt.
Spielertrainer.
Richtig guter Spielertrainer. Und auch, muss man sagen, das ist ja immer ganz cool. Das habe ich ja schon bei Ruben in Rot festgestellt. Und wenn du dann halt auf einmal so merkst, wie die Athleten, die selber echt gut sind, dann aber mehr und mehr verstehen, was halt aus Coach-Sicht dahinter steht. Und dann das, was ich denen natürlich immer sage, wenn so ein Plan aufgeht, das ist ja wirklich, es klingt immer so blöd, aber wenn man sagt, ey, das ist eigentlich so, als hättest du selber ein gutes Rennen gemacht.
Ich muss dann immer, wenn du so das denkst, ich weiß nicht warum, aber ich habe jedes Mal dich so im Kopf mit, wie beim A-Team mit der Zigarre. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
Stimmt, dieser Weißhaarige.
Ja, ich weiß auch nicht, wie er heißt, dieser Weißhaarige. Und ich habe immer, wenn du mir so beim Podcast gegenüber sitzt, das jetzt, ja, wenn da so ein Plan aufgeht und so und davon so schwärmst, dann habe ich immer so diesen Film bekommen, diese fette Zigarre. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
Und du bist dann Mr. T. Du sitzt mir als Mr. T gegenüber und denkst nur so hieß der doch, oder? Ich glaube, das war der Mr. T.
Ja, Mr. T ist der mit den Goldkettchen.
Genau.
So 2-3 hat er um.
War das eigentlich Clapper Lang von den Rocky Balboa-Filmen? Ich glaube, ja, ne? Es war ein und derselbe Darsteller, glaube ich. Wieder so gefährliches Halbwissen, wo uns die Community dann hilft.
Da ist bei mir noch gefährlicheres Halbwissen als bei dir.
Ja gut, du warst ja noch nicht mal mehr geboren wahrscheinlich, als A-Team lief, oder? Das ist voll.
Also ich habe das richtig viel geguckt früher. Ich habe das immer, A-Team habe ich jetzt, schweifen wir zwar ab, aber ich habe A-Team immer, wenn wir zu Besuch bei Oma und Opa waren, da haben wir uns immer drauf gefreut, weil die Eltern haben sich mit Oma und Opa unterhalten, unsere Eltern, und wir konnten dann Fernsehen gucken den ganzen Tag. Und dann immer so hier schön Kabel 1, da lief dann sonntags nachmittags immer noch A-Team und danach Knight Rider und danach Terence Hill und Bud Spencer.
Und davor Colt Sievers.
Ja,
sensationelle Zeiten. Ja, genau. Also ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht, um wieder den Kreis zu schließen. Dieses Gefühl, also diese Zigarre hatte Fritz halt auch in Frankfurt im Mund. Da hatte ich gedacht, wie cool ein Plan aufgeht. Nee, aber es war total cool zu sehen. Das ist ja letztendlich klar. Ich glaube, wenn du als Athlet für eine Sache brennst, neben dem Job, dann ist es egal eigentlich, welche Sache es ist. Und genauso brennen die Jungs halt einfach fürs Coaching.
Ja.
Und das war halt mega, mega cool zu sehen, wie Fritz dann auch so, auch im Rennen dabei war und für seine Jungs dann gebrannt hat und mitgefiebert hat, natürlich dann auch geholfen hat, irgendwie Caro zu coachen. Wir waren dann halt so aufgeteilt, dass sie überall die Informationen bekommen hat am Main. Und Fritz war halt beim Schwimmstart, so sind wir ursprünglich darauf gekommen. Und er meinte, boah, das war schon irgendwie so ein bisschen weniger los als sonst. Und das Gefühl hatte ich ein klein bisschen auch. Genau das gleiche auch beim Radfahren. Die Messe war, das war wirklich unterirdisch. Wir sind natürlich
echt?
Ja, das war wirklich krass. Also wir sind am Tag davor, das ist ja irgendwie jetzt so Tradition, in Rot am Tag davor die Radstrecke abzufahren und in Frankfurt die Laufstrecke abzulaufen. Das war auch wirklich, war witzig. Der Freitag war kein Löwenkellerabend. Also es war keine Thank God I'm not racing Party, weil die Autofahrt einfach zu lang gedauert hat. Wirklich nur noch angekommen und ab ins Bett. Und dann Samstag die Laufstrecke abgelaufen, auch in so einem leichten Nieselregen. Ich glaube, das war dann wahrscheinlich so das Wetter, was dann weiter runtergezogen ist zum Walchsee. War aber irgendwie ganz cool und dann an dieser Messe vorbeigelaufen und das war wirklich, das war krass. Das waren irgendwie 8 Zelte und 100 Meter.
Krass.
Also es war wirklich so, wo ich gedacht habe, Halleluja, was ist denn hier los? Es ist bei jedem, es war wie so ein Wald- und Wiesenwettkampf.
Ja.
Natürlich dann im Rennen am nächsten Tag eben durch die Helikopter und auch durch die Kameramotorräder, die anders platziert waren als vorher. Es war nicht mehr so dieser große Tross, den man jetzt kannte, 12 Motorräder um die Spitze rum. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, trotzdem auch mehr oder weniger für jede Athletin ein Motorrad. Das hat, glaube ich, für eine relativ gute Übertragung gesorgt, weil man halt einfach auch wirklich zwischenschalten konnte, auch durch den Fokus aufs Frauenrennen. Also Daniela Bleimel, die ja leider echt ein nicht gutes Schwimmen hatte und nachher ja auch unterkühlt aussteigen musste, Kreislaufprobleme hatte. Die hatte halt auch die ganze Zeit ein Motorrad um sich rum, um halt auch einfach aufzufangen, wie geht's ihr, was ist da los. Also das war schon so, das war jetzt, würde ich sagen, nicht unfair, dass da dieser Riesenkorridor nur bei der Spitze war. Aber es war trotzdem so, als die erste Gruppe und die zweite Gruppe am Ende der ersten Runde zusammengefahren sind, waren das ja, glaube ich, müssten dann so roundabout 8, 9 Athleten gewesen sein, waren da dementsprechend auf einmal auch 7 Motorräder daneben. Wo du halt auch wieder so denkst, Leute.
Ja, das kann man dann halt smarter lösen, ne? Da musst du halt dann, warum sind da 7? Dann muss halt 1 sein, ne? Und dann
genau,
man maximal
genau.
Einen Kampfrichter, der da hinterher fährt.
Genau.
Und mal ein Fotograf, der mal reinfährt und ein Foto macht, aber mehr auch
exakt,
nicht.
Exakt. Also das war wirklich so, wo man gedacht hat, okay, da wurde ein Learning gemacht, aber hat so ein bisschen in der Umsetzung gehapert.
Ja.
Nachher, als die Gruppen dann auseinandergerissen waren, dann war es wieder okay. Also das war ja einfach ein mega spannendes Frauenrennen auch. Das war wirklich cool. Und klar, wenn du dann natürlich noch eine Protagonistin mit betreust und trainieren darfst, dann ist es natürlich nochmal viel aufregender. Und dann sind wir reingefahren in die Stadt, wie gesagt. Da war
aber nochmal kurz, wenn ich da, sorry, nicht reingehe, aber bevor du jetzt dann zum Laufen oder sowas gehst, nur zu diesem Motorradding, nur nochmal, weil ist ja schon mal geil, dass sich jetzt auch von bei Ironman da jetzt von Hamburg was geändert hat. Dann ist wahrscheinlich ist das so eine Situation, die dann entsteht, einfach nur eine Frage, wie gut können die jetzt noch on the ground kommunizieren und wie gut sind die gebrieft? Weil im Walchsee, ich bin eine Runde mitgefahren bei Fred und also Fred ist ja in der, vorne ist eine Gruppe rausgekommen, erzähle ich gleich nochmal, und dann dahinter in der Verfolgergruppe war Fred, ist dann schnell nach vorne gefahren. Und vorne neben denen war die ganze Zeit ein Livestream-Motorrad. Und da habe ich auch genau das Gleiche gedacht. Das ist, das waren jetzt nicht so viele Motorräder da, aber die Strecke im Walchsee ist brutal eng. Und die waren meiner Meinung nach auch einfach falsch gebrieft. Oder also es fehlt da einfach noch ein bisschen an der Umsetzung von diesem Briefing sicher fahren. Die sind alle sicher gefahren, aber trotzdem wissen die halt nicht genau, weil das keine Athleten sind, wo kann ich jetzt rein und wo nicht. Und anstatt dann, wenn auch wieder Leute entgegenkommen oder es eine super enge Straße ist, warum fährt das Motorrad daneben, anstatt einfach hinter der Gruppe, ne? Auch so ein Livestream-Motorrad. Wenn das hinter der Gruppe fährt und von hinten auf die ganze Gruppe, ist auch für den Livestream geiler, weil nicht nur der Führende zu sehen ist, sondern einfach auch alle Athleten, die in der ersten Gruppe sind, zu sehen sind, die Abstände zu sehen sind. Im Walchsee gab es so in der Führungsgruppe nachher vor allen Dingen einen Athleten, der das mit dem Abstand nicht so ernst genommen hat. das hätte man alles schön im Livestream sehen können. Und
hatte Strati sich auch, glaube ich, beschwert gegen.
Ne? Alter, ich hab ja von der ersten Runde, ich habe Bilder, also wenn ich die veröffentlichen würde, da schlägst du die Hände in meinem Kopf. Also ich habe Videoaufnahmen und ich schwöre dir, auf jeder Videoaufnahme, auf jeder, ist der Abstand maximal 5 Meter.
Aber da frage ich mich, warum ist da kein Kampfrichter dabei, der denn auch was
macht? War bei der ersten Runde kein Kampfrichter dabei, die ganze Zeit. Keine Ahnung, kann ich dir nicht beantworten, aber ich habe die ganze erste Runde, wo ich mit dabei war, keinen Kampfrichter gesehen. Und ich habe meinem Motorradfahrer dann auch so gesagt, ey, wenn die Straßen Doppelbreite haben, ne, also zwei Fahrbahnen, dann fahren wir daneben, filmen von der Seite. Wenn es Single ist oder Gegenverkehr, fahren wir nur dahinter. Das hat er mega gut umgesetzt. Mhm. Es gab dann eine Situation noch, wo Tom Huck von hinten kam, auf einer engen Strecke und wo wir echt, weil es ja auch nass war, vorsichtig runtergefahren sind und wo der dann bei der Abbiegung und so ja außen ganz eng überholt hat, weil er einfach schneller war und besser in den Kurven mit dem Rad und wir den von hinten nicht haben kommen sehen, weil er den Abstand
das quasi hat. Das war dann die Gruppe von T.O., ne?
Genau, das war die Gruppe von T.O., wo er dann reingefahren ist quasi.
Ja.
Und genau, das waren so ein, zwei Situationen hatte ich da auch, trotzdem auf dem Motorrad wieder und ich war auch wieder mega happy, als ich runter war vom Motorrad, wo wir so sicher gefahren sind, wie es geht. Und aber das ist das, wo ich noch drauf hinaus wollte. Da war wieder dieses so, es war gerade so breit genug, dass man daneben fahren kann. Livestream fährt natürlich bam daneben und dann slotten dahinter direkt zwei, drei Motorräder rein. Ne, ja, so mit Fotografen oder so drauf, die einfach dann nicht vernünftig gebrieft sind. Und in dem Fall war es jetzt, also Triathlon Medien war jetzt nicht viel am Weichsee. Du konntest das auch sehen von den Leuten, die drauf sitzen. Man kennt ja mittlerweile die Leute, die so im Triathlon unterwegs sind. Du hast es gesehen, das war halt irgendwie so Lokalzeitung oder so.
Ja, ja.
Also so ein Lokalreporter. Und die fahren dann die ganze Zeit hinter dem Livestream zwei Stück, dass du auch wieder drei Motorräder nebeneinander hast. Wo ich denke, ey, ihr müsst da raus, das ist saugefährlich. Und Livestream wäre noch besser von hinten, aber auch so, die slotten dann da rein, weil das muss man auch zugutehalten. Die kennen sich da auch nicht aus im Triathlon. Ja. Das sind jetzt auch keine, die da immer dabei sind. Dann hattest du auch genau das Gleiche wieder, die Situation, dass da drei Motorräder waren. Das war dann, zum Glück sind die, glaube ich, auch rausgegangen dann relativ schnell, dass es irgendwann fast nur noch das Livestream-Motorrad war, zumindest was ich da noch von außen gesehen habe, was da vorne unterwegs war.
Ja, wobei man muss natürlich auch sagen, also das sind dann immer so Momentaufnahmen oder Situationen, die auch irgendwie nicht komplett vermeidbar sind. Also ich habe gestern die Tour de France-Etappe gesehen, weiß nicht, ob du die gesehen hast, die erste Bergetappe, die ja unfassbar spannend war.
Unfassbar geil, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, ja.
Bora Hansgrohe ins gelbe Trikot gefahren, Etappe gewonnen, irgendwie seine allererste Tour, also unglaublich. Dann danach das Duell zwischen Pogi und Vingegaard halt weggefahren. Und da war dann ja auch so eine Konstellation, wo Hindley vorne raus war. Er hatte ja den Franzosen abgestellt am Anstieg und der war dann halt so, glaube ich, 40 Sekunden hinter ihm. Dahinter dann die Gruppe, wo auch Buchmann war. Das Zweier, das Duo. Und an dieses Duo ist Jonas Vingegaard von hinten rangefahren. Und da war dann auch so eine Situation, wo der Franzose direkt vor sich, es war auch eine enge Straße, direkt vor sich ein Kameramotorrad hatte. Und da haben sie dann auch drüber diskutiert, dass das Kameramotorrad jetzt viel zu dicht ist, dem Franzosen ja einen Draft gibt, wo dann aber auch Fabian Wegmann, der das ja einfach sensationell kommentiert, auch meinte, naja, das Problem ist, wenn sich das Motorrad jetzt dahinter fallen lässt, dann ist wieder die Gruppe um Emanuel Buchmann und Jonas Vingegaard im Windschatten des Motorrades, also dann werden die quasi, profitieren die davon. Also es kann halt einfach auch mal Situationen geben, darauf wollte ich hinaus, die halt einfach nicht vermeidbar sind. Dann ist halt einfach nur das Wichtige, dass sobald sich die Situation verändert, also die Straße breiter wird oder was auch immer, dass dann die Kameramotorräder halt schlau reagieren. Und das kannst du natürlich von irgendwelchen lokalen Zeitungen, die das erste Mal vielleicht oder das zweite Mal oder einmal im Jahr so ein Rennen begleiten, das kannst du natürlich nicht verlangen, dass die wissen, wie reagiert man in so einer Situation. Es gab wohl auch, was wir ja auch besprochen hatten, in Frankfurt, so eine Art Head Referee. Also der kein Head Referee, sondern einer, der die Motorräder wirklich auch geschickt hat. Also genau wie du gesagt hast. Also ich glaube, da hat man jetzt einfach wirklich aus den Fehlern in Hamburg gelernt und hat einfach gesagt, komm, wir gehen das Ganze jetzt an. Und ich finde, es war wirklich besser als in den Jahren davor. Ja, kann cool. Vielleicht auch daran gelegen haben, dass es jetzt dann vielleicht doch nur in ganz, ganz, ganz großen Ausrufezeichen ein Frauenrennen war. Wo natürlich auch die Besetzung in Rot, das muss man auch fairerweise sagen, hat Sarah True ja auch ganz cool gesagt, in Rot sicherlich größer war als jetzt in Frankfurt. Nichtsdestotrotz war die Qualität da. Es war ein unglaublich spannendes Rennen, es waren wirklich coole Positionskämpfe, schon beim Radfahren, auch nachher beim Marathon. Also das hat schon wirklich, wirklich Spaß gemacht zu gucken und ich fand, es war fairer als die Jahre davor. Also das war wirklich ganz gut gemacht.
Gut. Dann können wir den Kameramotorrad-Ausflug jetzt beenden. Aber wir halten mal fest, wir soll jetzt auch nicht immer darum gehen, aber wir müssen das natürlich, wir wollen das auch so ein bisschen weiter im Auge behalten. Vor allem, weil ich es jetzt auch da wieder live mitbekommen habe, wo ich auf dem Ding wieder drauf saß, eine Runde. Dann in der zweiten Runde, ja, wo die Age Cooper noch mit auf diesen Kurs kamen, no fucking way, dass du da noch mit 10 Motorrädern fährst. Also das ging gar nicht. Aber du wolltest eben erzählen, da ging es zurück in die Stadt, hast du gesagt. Also wahrscheinlich von der Radstrecke runter auf die Laufstrecke das Wechseln. Da hatte ich dich, glaube ich, unterbrochen.
Genau, und dann war halt die erste Runde, war dann wirklich so, wo du gedacht hast, ey, was ist denn hier los? Da sind ja überhaupt gar keine Zuschauer. Also es war wirklich mau. Und da haben wir dann auch darüber geredet, dass halt auch so die Guilties sind ja relativ bekannt, glaube ich, sind eine riesen Radsport-Community in Frankfurt. Und die hatten ja seit Beginn des Ironmans in Frankfurt 2002, hatten die ja immer diesen Stand auf der anderen Mainseite,
da in Sachsenhausen. Ja. Genau. Mit Red Bull zusammen, da ist immer richtig Party gemacht worden.
Wo dann auch immer DJs waren und aufgelegt haben und halt einfach immer eine mega, 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 mega coole Stimmung war. Und die wollten das dann natürlich wieder machen. Und dann hat Ironman wohl gesagt, nee, wir wollen keine externen Leute diesmal dabei haben. Und die waren dann einfach nicht da. Also da war dann halt einfach wirklich einer dieser absoluten Hotspots, war einfach weg, weil Ironman gesagt hat, wir wollen jetzt nichts mehr mit externen, ja nicht Companies, darum geht es ja gar nicht, aber einfach solche Leute nicht mehr haben.
Und das hat mir dann halt auch so das ist ja, die haben ja auch die Verpflegungsstelle übernommen immer und also ich war ja auch ein paar Mal da helfen und wo ich in Frankfurt gewohnt habe, bin ich auch immer mit denen unterwegs gewesen und war Teil der Gruppe und das war ja auch immer so, dass dann aufgerufen wurde, hier Helfer, Verpflegung, sonst was, das musste auch immer organisiert werden, da waren immer zum Glück echt genug Leute da, aber es war trotzdem auch für den Flo Jöckel, der das dann immer versucht hat zu organisieren, auch immer ein Pain, dass man genug Leute organisiert, die dann da helfen, von Anfang bis zum bitteren Ende und vor allen Dingen auch das bittere Ende noch machen, nicht nur irgendwie helfen, wenn die Profis da sind, sondern dann auch noch da bleiben und wie hat Ironman das denn gelöst? Also haben die jetzt dann eigene Helfer dahingestellt oder?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass, also es wurde mir auch nur zugetragen und ich hatte mich halt gewundert, dass der Hotspot nicht mehr da war.
Ach krass.
Und ja, also da, wo wir standen, das war jetzt auch nicht in der Nähe des Hotspots, aber mir wurde halt einfach gesagt, dass das jetzt dies Jahr nicht erwünscht war. Und das war schon so, wo ich so ein bisschen so dachte, ey, das ist jetzt ja schon wirklich irgendwie alles ein bisschen strange. Aber, und darauf wollte ich hinaus, spätestens ab der zweiten Runde war das Mainufer dann wieder voll. Und dann war die Stimmung auch wieder ganz genauso, meines Erachtens, wie die Jahre vorher. Und wir haben uns dann den Zieleinlauf von Sarah True, weil das war natürlich schon irgendwie ganz klar die Siegerin der Herzen. Das hat man auch gemerkt. Also Sky Münch, das war schon cool. Das war halt auch, wie man sieht, dann ja auch vorne mit rausgefahren mit Caro und mit Sarah Svensk. Hat dann ja gleich das Zepter übernommen. Und das wurde ja auch echt, das war wieder so klassisch Ironman. Sarah True läuft ran, dann irgendwie zweite Runde geht es ihr schlecht, dann hat sie nur noch 20 Sekunden in der dritten Runde, kann das Loch aber nicht schließen. Also es war einfach mega, mega spannend. Und auch der Kampf um Platz 4 war hochdramatisch, weil ja die Laura Jansen, also wirklich riesen Respekt, was die da für ein Rennen abgeliefert hat, also schon beim Radfahren.
Erste Langdistanz auch, ne?
Erste Langdistanz-Premiere. Mit Dani auch zusammen aus dem Wasser rausgekommen und dann waren die irgendwie beim Radfahren, das war auch ganz absurd, die waren dann mal zusammen, dann waren sie wieder 30 Sekunden voneinander separiert. Klar, das war natürlich bei Dani auch alles andere als so, wie sie sich das vorgestellt hat, aber die Laura Jansen hatte einfach eiskalt ihr Ding gemacht und dann auch mit echt tollem Laufstil losgelaufen. Dann auf einmal hieß es von Ralf, aber auch hier Drama bei den Frauen, Laura Jansen geht. Das haben wir natürlich alles nicht mitbekommen. Das habe ich danach aber dann nochmal in der Berichterstattung mir angeguckt. Da war sie wohl so leicht unterzuckert und hat dann tatsächlich Gels genommen, dann ganz cool Wasser zugeführt. Das, was ich beim Long Ride nicht gemacht habe, hat sie schlauer gemacht. Und ist dann einfach wieder total souverän ins Laufen zurückgekommen. Also sollte sie das hören, Kompliment, total souverän, hat sich sicherlich bei ihr nicht angefühlt, aber von außen wirkte es halt so. Und ich meine, die ist dann halt einfach echt ein 303-Marathon gerannt, ist da als Vierte auf den Römer eingelaufen, beste Deutsche, Hawaii-Ticket gelöst. Also viel mehr geht halt nicht. Das war wirklich krass. Also es war wirklich cool. Und da muss man sagen, war die Stimmung dann auch, die hat wirklich gekocht am Main. Also das war dann wirklich wie in guten alten Zeiten. Und der Zieleinlauf auf dem Römer von Sarah True, das war irgendwie, ich bin mir sicher, dass sie wahrscheinlich an dem legendären Punkt, wo sie damals rausgenommen wurde, 2019, wahrscheinlich schon auch nochmal einen Gedanken daran verschwendet hat.
Das war ja nur ein Kilometer vorher oder so, ne? Wer es nicht gehört hat, sie ist 2019 auch einen Kilometer vorher, ähnlich wie Chelsea Sodero, jetzt in Rot, dehydriert, kollabiert, und konnte das Rennen halt nicht beenden und lag,
ja, aber mit dem,
sie lag ganz klar in Führung. Also sie hätte, den Stil krabbeln können den letzten Kilometer.
Ja.
Und das war wirklich krass. Und deswegen natürlich, wie du gesagt hast, kann ich es mir vorstellen, die Siegerin der Herzen, und alle waren dann, also auch für sie wahrscheinlich ultra geil.
Voll,
so Redemption.
Mega.
Zurückgekommen, cool. Das Kapitel Frankfurt zugemacht und den Sieg dann da finally geholt. Also richtig cool.
Und die ist ja eh irgendwie so eine, also ich bin ein Riesenfan. Das ist ja eh so eine coole Socke. Die hat ja jetzt wieder angefangen zu studieren, ist 41, ist ja Mama geworden vor, glaube ich, 3-4 Jahren. Und auch vorher schon, naja, ich bin halt jetzt eine Woche hier im Urlaub, so hat sie es tituliert. Mal gucken, was ich jetzt hier daraus mache. Und das war schon wirklich, wirklich cool, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht zuzugucken und da so der Zieleinlauf. Das war schon grandios. Also war cool. Und da hat man dann gedacht, die Begeisterung für den Ironman Frankfurt ist ungebrochen, also definitiv. Aber so vorher hat man halt schon gedacht, es ist ein bisschen weniger los. Aber vielleicht lag es auch tatsächlich daran, dass einfach so die ganz, ganz großen Namen halt jetzt in Rot waren oder Männerseite gefehlt haben. Ich denke, dass da dann so ganz große Namen, vielleicht auch wie hier in Hamburg dann Frodos letztes Rennen oder so, dass das dann doch nochmal anders zieht und nochmal anders die Leute an die Strecke holt. Aber war wieder ein, trotz des Ausscheidens von Caro dann, die Amateurathleten waren halt alle mega stark. Das hat wieder tierisch Spaß gemacht. Also Ironman ist halt einfach cool und Frankfurt ist halt einfach auch wirklich so ein Traditionsrennen mittlerweile. Ich meine, wie gesagt, 2002 war die erste Ausgabe davon. Das ist schon auch cool. Also, und auch jedes Mal wieder, wenn du nicht aus der Gegend kommst, auch wenn du dann in Bad Bergen-Enkheim mit dem Auto zurückfährst, hast dann so die Skyline vor dir.
Ja.
Das ist einfach cool. Und dann auch so dieses Laufen unten am Main. Die Bedingungen waren jetzt schon dankbarer als sonst. Aber sobald die Sonne rauskommt, wärmt sich das halt einfach durch dieses viele Metall und viele Stein. Beton wärmt es sich halt nochmal ganz anders auf. Also, es ist dann auch gerade so jetzt dieser Kontrast zu Rot die Woche davor. Da wird dir das ja halt einfach mal extrem bewusst. Wir müssen jetzt nicht wieder, glaube ich, über das Festival Rot sprechen. Ich glaube, auch innerhalb von 40 Sekunden ausgebucht sagt eigentlich alles. Und wir haben ja auch im letzten Chat darüber gesprochen, dass ich schon auch glaube, dass Hawaii durch diese Separation von Männern und Frauen auch Rot ein bisschen in die Karten spielt. Also da habe ich auch sehr viel Nachrichten bekommen, dass das eigentlich jeder so sieht, dass Rot, ich kann mir wirklich vorstellen, in den nächsten Jahren jetzt vermutlich das wichtigste Rennen der Welt ist, weil halt einfach beide Geschlechter da sind und weil das dann halt einfach echt so Namen anlockt, weil es halt einfach, muss man so sagen, das beste Rennen der Welt ist.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ja, ich finde es halt, also ich bleibe auch bei der Meinung, ich finde es absolut schade, dass dann bei Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften nicht Männer und Frauen gleichzeitig im gleichen Rennen starten, weil das macht Triathlon für mich auch immer so aus, dass du so ein paar Highlights hast im Jahr. Irgendwie Frankfurt war es immer, dann war es immer Rot und Hawaii für mich,
ja,
genau. Wo ich einfach drauf hingefiebert habe, wo man auch, wenn man die Zeit hatte, das live verfolgt hat und einfach unfassbar Bock hatte auf diese Rennen und im Vorfeld ein Hype kreiert worden ist. Und ich glaube auch nach wie vor, dass das der Sportart am besten tun würde. Und ich hoffe auch, dass das, auch wenn es jetzt, ich natürlich mega Rot-Fan bin und Rot einfach liebe, aber trotzdem würde es der Sportart besser tun, wenn es auch noch ein starkes Hawaii und ein starkes Frankfurt gibt und einfach noch mehr Alternativen, anstatt dass irgendwie alles so ganz cool ist. Aber so ist das eine Highlight ist halt dann trotzdem nur Rot irgendwie.
Ja, absolut.
Ja, also gerade so auf der Langdistanz dann eben. Das ist, das war auch noch so ganz interessant, weil ich war ja, um da jetzt hinzukommen, im Weichsee mit Fred Funk unterwegs und habe ihn das ganze Wochenende von Samstag und Sonntag Pre-Race und Race-Day quasi mit Schritt und Tritt mit der Kamera begleitet und darüber wird es auch noch ein Video geben in den nächsten Wochen, wenn ich das Ding fertig geschnitten habe. Und das war auch nochmal voll geil zu sehen und überall zu gucken, okay, was macht Fred jetzt noch vorher, was sind die letzten Trainingssessions, so, ich war im Hotelzimmer mit, wie er seine Tasche packt und was wie rein und eine Sache kann ich vielleicht spoilern, das habe ich schon mal auch im Podcast erzählt, da ist er wie ich, also er hat alles hingelegt und dann auch so nochmal im Kopf durchgegangen, okay, lauf, Schwimmrad, dann brauche ich das, Schuhe, Brille, Helm, also so die Abläufe, dieses Rennen nochmal im Kopf durchgegangen und überlegt, was für Equipment brauche ich dafür und geguckt, hat er das Equipment quasi rausgesucht und ist das jetzt da und dann wird es eingepackt, aber das wird dann alles auch im Video zu sehen sein. Und das ist so, der Typ das ist halt, muss man mal sagen, der hat halt Triathlon durchgespielt, ne? Das ist unfassbar, wie routiniert er ist und wie locker er ist und sagt auch so von sich so, ja, also richtig, richtig nervös bin ich dann wirklich erst am Race Day.
Wobei man ja auch sagen muss, dass da jetzt echt bei ihm auch Druck auf dem Kessel war, ne? Also, wir haben zuvor schon gesprochen, also Erdinger, Team Erdinger hat dies ja noch nicht einen großen Sieg oder noch gar keinen Sieg eingefahren. Und da war jetzt natürlich schon mal die Zeit, dass endlich mal wieder einer der blauen Teufel da als erster über den Zielstrich läuft, egal ob Männlein oder Weiblein. Und auch für ihn, der ja einfach extrem erfolgsverwöhnt ist, war das natürlich schon jetzt auch, der wollte sich natürlich auch zeigen, dass das kann. Also das hat man aber nicht gemerkt am Tag davor.
Du hast es nicht doll gemerkt, vielleicht mal ganz leicht oder in seinen Aussagen dann schon, dass er sagt so, ja, das Rennen ist für mich hier schon richtig, richtig wichtig, auch wenn es jetzt nicht Lati ist oder irgendein PTO-Rennen mit riesen Preisgeld oder sowas, sondern weil es einfach sein Heimrennen ist, das bedeutet ihm persönlich sehr viel und er wollte halt auch diesen Hattrick, ne, und er wollte dieses Ding, aber natürlich kennt er sich da aus und das ist ja sein Wohnzimmer, so, und das hast du schon gemerkt. Spannend wäre, wenn man das Gleiche jetzt nochmal machen würde und ihn mit der Kamera begleitet, wenn er dann in Lahti ist oder wo auch immer, dann bei einem Rennen, was nicht im Vorgarten stattfindet, sage ich jetzt mal, ob es dann nochmal anders ist. Aber das war jetzt so, er war ganz klar und gesagt, das Rennen ist super wichtig und er hat auch wie immer ganz klare Ansage gemacht, ich will das Ding gewinnen. Also ich bin hier, um zu gewinnen und es gibt nur eine Taktik und die ist halt Vollgas. So, und dann habe ich noch Jana interviewt, sein Vater hat nochmal ein paar spannende Sachen gesagt und es war ja eigentlich nicht so, dass er war für mich viel zu confident dafür, dass er die Woche vorher noch gestürzt ist in Rot mit dem Rad, weißt du, die Katze hatte noch ein paar Wunden an der Hüfte, hier Ellbogen, Schulter, war überall noch so offen und ich habe gedacht, wo nimmt der Typ dieses Selbstbewusstsein her, wo der irgendwie am Donnerstag das erste Mal wieder so halbwegs okay laufen konnte.
Ja, aber ich glaube, das ist einfach echt auch so diese Mischung aus das, was du eben gesagt hast mit seinem Papa Harald Funk, der ja selber ein echt sehr, sehr, sehr guter Amateurathlet war.
Die Mutter auch.
Heike Funk, die Mama-Athletin, die da sogar als Profi gestartet ist. Der hat das halt einfach in der DNA, das muss man einfach auch mal sagen.
Mit der Muttermilch so, kam das.
Und der weiß halt auch, glaube ich, mittlerweile, was er kann. Und der weiß auch, dass wenn du mal 3-4 Tage lang nicht so trainierst, wie es jetzt vielleicht optimal wäre, dass dann noch lange nicht der Zug abgefahren ist. So, also das ist.
Ja, wobei, das sieht man dann nachher im Video. Also das hat er nicht gesagt. Aber das hat dann, die Insights hat sein Papa gegeben. Also für Freds Laune gibt es nicht viel Schlimmeres als einen roten Eintrag in Training Peaks.
Na gut, das ist ja auch klar. Das sind ja alles Freaks. Also das ist schon. Nee, mega. Ich habe natürlich zwischendurch immer den Tracker aufgehabt, weil Thomas ja von mir trainiert wird und das erste Mal wirklich seit Pagera das erste Rennen bestritten hat und der hat ihm wirklich so herbeigesehnt und das war für mich auch relativ schwierig. Ich wusste, dass jetzt die letzten Wochen eigentlich sehr gut gelaufen sind, aber natürlich kannst du nach 4-5 Wochen richtig gutem Training, er hatte ja eine langwierige Traktusverletzung, wo er wirklich nahezu gar nicht Radfahren und Laufen trainieren konnte, also da mussten wir wirklich sehr, sehr erfinderisch sein, Aquajogging und auch Schwimmen, selbst das war schwierig, weil auch der Beinschlag bei Intensität Probleme gemacht hat, also es war wirklich eine herausfordernde Zeit für ihn, aber dann merkst du so von wegen, ey, okay, der ist eigentlich wieder ganz gut drauf, aber eigentlich kann das nicht reichen, um jetzt eine gute Halbdistanz zu machen, weil du musst halt einfach hinten drauf 21 Kilometer laufen und weil ich sehe, ist ja jetzt auch durchaus eine anspruchsvolle Strecke und deswegen hatte ich natürlich auch den Tracker auf, habe das dann immer verfolgt und war dann mega, mega happy, dass er mit dem 8. Platz da echt ein tolles Resultat erzielt hat, auch einen guten Halbmarathon gelaufen ist, 1:14, Strecke ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz, aber dafür ist sie auch anspruchsvoll. Also das war wirklich so ein Ding, wo ich gesagt habe, yes, cool, das hat mich riesig für den Kerl gefreut. Und dadurch habe ich halt auch so ein bisschen diese Dynamik des Rennens natürlich verfolgt. Und Fred musste ja auch reißen lassen, er war ja nicht vorne mit dabei. Ne? Also er war ja mit T.O. irgendwie zusammen, dann ist vor denen eine Lücke gerissen.
Also
die waren ja nicht in der ersten Gruppe bei Strati dabei. Und dann hat T.O. halt erzählt, ist er mit Fred zusammen aufs Rad gestiegen, aber dann ist Fred da halt seine Wattbombs gefahren, um vorne ranzufahren. Und da kann der kleine leichte Thomas hat einfach noch nicht, sage ich, hoffe ich mal, mitfahren. Und ja, das ist schon, der hat dann auch gesagt, auf der Strecke, dann hat es auch geregnet. Das spielt Fred dann natürlich auch total in die Karten. Also ich meine, der ist eh schon ein technisch total guter Fahrer. Und wenn es dann nass ist und du kennst die Strecke, das spielt dir natürlich auch super in die Karten.
Ja, ja, da gab es ein paar witzige Momente auf jeden Fall auch. Also beim Schwimmen ist es wirklich so gewesen, vorne war halt Tom Bishop, Jan Stratmann und der Schweizer, das fällt mir der Name gerade nicht ein, hätte ich nochmal nachgucken müssen, ne? Die waren auf jeden Fall zu dritt vorne weg und da ist dann die Lücke direkt vor den Jungs halt aufgegangen, irgendwann auf dem Weg schon zur ersten Boje raus. Es ist einfach geradeaus ein langes Stück raus erstmal und dann auf dem Weg zur ersten Boje ist da die Lücke aufgegangen. Die drei waren vorne weg und Fred war aber auch am Anfang richtig eingebaut und sagt er dann auch im Video noch ein paar Mal, er hatte das Gefühl, so als Vorjahressieger hatten es auch ein paar auf ihn abgesehen, also er hat da wirklich unnötig oft bedrängt beim Schwimmen auch, ist dann wirklich irgendwann komplett auf die Seite raus und an der Seite wieder nach vorne zu T.O. Vorgeschwommen, der dann vorne das Tempo gemacht hatte zu der Zeit. Also der hat da wirklich keinen guten Start gehabt und die haben es dann einfach verpasst, da den Abgang vorne und waren dann, wie du gesagt hast, ein bisschen zurück aufs Rad draufgesprungen und Fred ist halt sofort Aero-Position. Es geht ja da, wer es nicht kennt, im Weichsee aus der Wechselzone erstmal so einer ganz breiten Straße, Vollgas, leicht bergab und ja, da hat er halt einfach das große Blatt aufgelegt, dicksten Gang rein und hat halt einfach mal richtig einen stehen lassen und hat auch aus der Gruppe, keiner hat eine Chance gehabt, da mitzufahren. Und Fred war da auch.
Ist nicht der, ich glaube, der Gregor Schreiner ist mitgefahren.
Ja, stimmt, Gregor Schreiner ist mitgefahren. Also, sorry.
Aber an dieser Stelle.
Warte, war der.
Doch, ich glaube ja.
Ich überlege gerade, der war. Jetzt weiß ich warum. Fred hatte einen richtig scheiß Wechsel. Ich darf einfach gar nicht so viel wegnehmen hier fürs Video. Ich muss nur teasern. Also, er hatte nach dem Schwimmen, war ihm richtig schwindelig und der hat den Neo nicht in den Beutel gekriegt.
Ach shit.
Er hat den Neo nicht in den Wechselbeutel gekriegt, hat dafür ewig lang gebraucht, das Ding da reinzubekommen. Und deswegen waren vorne dann schon ein paar weg und das reißt er dann immer so ein bisschen auf. Es sind ja richtig viele zusammen in dieser großen Gruppe, in der Verfolgergruppe aus dem Wasser gekommen. Und dann war schon eine Lücke und die ist Fred zugefahren. Dann wieder, also T.O., Gregor Schreiner und so, die waren einfach weg. Und da ist Fred erst aufgefahren, wo es zum ersten Mal so ein bisschen hoch und runter ging, wellig war und wo es dann wieder eine breite Straße, wieder leicht bergauf ist, da hat Fred noch eine Attacke gesetzt. Da ist er alle losgeworden, bis auf eben dann Gregor Schreiner. Und mit dem ist er dann quasi in die erste Gruppe reingefahren, schon wirklich auf dem ersten halben Loop. Also es sind ja zwei Runden
und
das ist so eine 8. Und er hat die eine Hälfte der 8 nur gebraucht, um eine Minute zuzufahren. Also das war schon krass. Da hat er schon richtig gedrückt und ja, klar, er ist dann auch direkt nach vorne und ist einfach von vorne weitergefahren und gerade so in den Abfahrten hinten, die Jungs hatten dann schon zu kämpfen und eine Abfahrt war, da hat es so eine richtig langgezogene Linkskurve, da hat Strati, glaube ich, ein bisschen spät gebremst und hat so Tim Bishop, der kam da so von hinten an, so richtig rausgetragen zur Seite. Und ab dem Moment hatte Tom Bishop so Schiss, hat dann gebremst, ist dann wirklich auf richtig Abstand, safe in die Kurven hinterher und dann kommt irgendwann so eine Serpentine, wo du so links, rechts wirklich eine richtig krasse Serpentine, also die so richtig, richtig zumacht. Und Strati lenkt ein. Und ich sehe nur, wie sein Vorderrad einfach mit eingelenkten Wagen, der gerade ausfährt. Er hat es aber noch gefangen, die waren noch nicht schnell, weil es da wirklich so steil war. Aber da waren dann auf jeden Fall auch von Strati gute Handling-Skills, aber Fred war da, bam, weg. Also der ist da deutlich schneller durchgefahren. Und das hat Tom Bishop dann hinten nochmal gesehen und hat, glaube ich, noch mehr Schiss gekriegt. Und der hatte gefühlt unten 20 Sekunden auf der Abfahrt.
Schön um die Kurve geschoben.
Ja, der ist, also dass er nicht abgestiegen ist, war alles. Und hat dann auf den Geraden alles wieder mit All-Out zugepresst, dass er da die Lücke wieder zufährt. Hat er einige Körner gekostet und ja, irgendwann war Fred dann halt weg, war alleine unterwegs und ab dem Moment, das hat man auch gesehen, wo er weg war, hatten auch dann die dahinter nicht mehr die Linie in den Abfahrten und natürlich nicht mehr das Zugpferd so dabei und da haben die dann halt richtig schnell richtig kassiert. Also das hat man schon gesehen und das habe ich Fred auch im Nachgang gesagt, ich glaube, also klar, der ist dann halt, er hat nochmal ein bisschen zugelegt von seinen Wattwerten, aber jetzt auch nicht so, dass es dann erklärt, dass er da eine Riesenlücke aufmacht, aber wenn er da dieses das Zugpferd fehlt und vor allem noch einer, der die Abfahrten halt im Schlaf fahren kann mit Augen zu, auch wenn es nass ist, dann ist ja immer einfacher, wenn du weißt, ey, der kennt sich aus, du hast ein bisschen mehr Vertrauen, du fährst einfach seine Linie nach und dann passt das schon und wenn der halt weg ist, dann ja, ich glaube, der hat dann klar, ist schneller gefahren, hat mehr Watt gedrückt, aber auch in den Abfahrten hat er, glaube ich, auch nochmal den Jungs dann ordentlich was eingeschenkt auf der Strecke. Und
ja, ich hatte da so gerade die ganze Zeit so diese Bilder vor Augen und auch so die Diskussion, dass jetzt halt, wenn du Magnus Dittlef siehst, der dann mit seinen, wie alt ist er jetzt, 25, glaube ich, so ein Rennen abliefert und dass die Deutschen alle immer noch warten, bis sie auf die Langdistanz gehen. Und ich muss sagen, ich freue mich ja echt brutal, wenn Fred auf die Langdistanz geht, eben auch wegen dieser Attitude, also auch klar, auch ein Strati oder das ist auch einer, der natürlich auch gute Rennen machen kann, aber gerade so diesen Stier bei den Hörnern packen, das ist bei Fred dann ja doch nochmal irgendwie ein bisschen was anderes. Und das ist ja so diese Long-Distance-Attitude, die es eigentlich braucht.
Ja.
Und dann kamen wir über die Skills, Abfahrtskills, und da hat sich bei mir so dieser Gedankenkreis geschlossen. Ist es eigentlich noch so, dass der 73-Weltmeister automatisch auch für Kona qualifiziert ist?
Oh,
weil das wäre
da
ja, ich will jetzt
wirklich überfragt.
Ich will jetzt keinen Druck aufbauen, aber es wird zeitlich auch richtig gut passen. Also dann in Finnland 73-Weltmeister werden und dann in Nizza starten, weil da könnte er dann ja seine Abfahrtskills quasi auch machen. Wäre irgendwie auch ganz cool, so als erste Langdistanz gleich die Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza, das allererste Mal woanders.
Aber er hat ja schon angekündigt, seine erste Langdistanz wird er in Rot machen.
Naja gut, also ich glaube, wenn die Regel noch besteht und er als 73-Weltmeister in Nizza starten dürfte, ich glaube, da wird es dann wirklich Zunder geben von allen Seiten.
Ja,
ich glaube, da würde selbst Dan, glaube ich, sagen, komm Fred, nee, jetzt machen wir doch schon dieses Jahr die erste Langdistanz und wird es dann auch entsprechend gut vorbereiten. Denn David McNamee hat ja, ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast heute Morgen, der hat ja einen Post gemacht, dass er jetzt in Nizza in 3 Tagen irgendwie die Strecke, in 4 Tagen dreimal die Strecke abgefahren ist und er hat beschlossen, er wird nicht in Nizza starten, weil er halt einfach nicht die Abfahrtskills hat, die es braucht, um konkurrenzfähig zu sein. Er ist wohl auch vor ein paar Jahren mal bei einer Abfahrt echt böse gestürzt, hat sich das Handgelenk gebrochen und war froh, dass es dann doch relativ glimpflich abgelaufen ist, hat aber teilweise immer noch so ein bisschen stumpfe Finger und kein so richtig gutes Gefühl. Und er sagt, er hat keinen Bock, am Start zu stehen und zu wissen, ich bin einfach mit meinen technischen Skills nicht in der Lage. Ja, aber finde ich cool, also muss man wirklich sagen, dass er da einfach sagt, ey, ich kenne meine Limits und ich habe keinen Bock, die herauszufordern und bin da auch wirklich mal sehr gespannt, also sowohl im Profirennen, ich meine, Chapeau auch an Frodo, hat wieder mal 73-Rennen gewonnen, war jetzt nicht die Monster-Konkurrenz, aber an Jonas Schomburg muss man auch erstmal schlagen, der auf dem Rad, glaube ich, richtig einen abgefackelt hat. Und da hat Frodo dann ja auch gesagt, dass er dann mal so ein paar Kurven anders gefahren ist, als er es normalerweise machen würde, um halt einfach das Loch zu Jonas Schomburg nicht zu groß werden zu lassen beim Radfahren. Ich glaube, dass da echt einige Pitcock-Style versuchen werden, in Nizza die Abfahrt runterzufahren. Ich bin auch mal mega gespannt, so das Setup, ob die jetzt wirklich alle mit Zeitfahrrädern am Start stehen oder ob es wieder so wie damals Gustav Iden, ich meine, der ist ja auch mit Rennrad und, wobei das waren halt nur 90, jetzt sind es halt 180.
Schon noch was anderes.
Nochmal was ganz, ganz anderes. Geschwindigkeit wahrscheinlich auch einfach nochmal noch höher geworden. Aber muss man ganz klar sagen, die Skills, die Abfahrtskills, die sind nicht ohne. Und ich meine, wir wissen alle, wie die Amerikaner steuern. Also ich glaube, Lionel Sanders, der muss da gar nicht erst hinfahren. Will er auch nicht, ist auch nicht qualifiziert. Aber so die US-Amerikaner, die Triathleten zumindest, die sind halt einfach nur breite Straßen gewöhnt, top asphaltiert. Auch die Abfahrten. Also ich bin selber mal im Mount Lemmon in Tucson, habe ich trainiert. Da kannst du die Abfahrt wirklich komplett auf dem Aufsatz runterfahren. Da fährst du, glaube ich, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 60 km/h runter, weil da ist nicht eine einzige Kurve, wo du bremsen musst. Und ich glaube, das geht da tatsächlich 20 Kilometer oder so nur berghoch. Also bergrunter, genau. Ja, aber vorher berghoch. Das ist ja
quasi so. Also, willst du jetzt deinen Versprecher hier egalisieren, nee, oder was?
Nee, das ist wie so ein Vulkan. Das geht ja nur, das ist kein Gebirge, wo du hast nur einen Anstieg. Du hast nur einen Anstieg und eine Abfahrt.
Ja, ja, ja.
Aber nee, also das ist natürlich auch, also auch die Abfahrtskills, ich meine nicht ohne Grund, Frodo war jetzt ja auch schon mit Canyon da und hat geguckt, welches Setup wohl das Beste ist, spielt natürlich auch Patrick in die Karten, das ist ja auch einer, der extrem gut runterfahren kann, aber ich weiß halt auch nicht, solche Leute wie Dittlef und so, für die ist es mit Sicherheit auch nicht die prädestinierteste Strecke sein.
Ich kann es nicht mal sagen, also ich weiß gar nicht, wie gut Dittlef bergab fährt, ehrlich gesagt, da bin ich gerade überfragt.
Er ist halt einfach groß und schwer.
Johann hat den, hast du schon den Podcast gehört mit ihm?
Nee.
Er heißt ja nicht mehr How They Train, er heißt jetzt The Triathlon Hour. Ja. Johann hat gesagt, er ist jetzt mit Jens-Petersen Bach. Ich war heute Morgen mit Johann laufen, um das mal kurz hier als Anekdote noch reinzugeben. Er ist einen 20-Minuten-Test gefahren. Ich glaube dann halt vor Rot. Was schätzt du, was er gefahren ist?
Nee, das habe ich nur war das tatsächlich über 500? Nee,
508 Watt.
Dann leck mich am Arsch. das ist,
vielleicht
das
muss
ist
der gar nicht so schnell abfahren. Ja. Vielleicht muss der gar nicht schnell abfahren.
Ja, aber der ist ja auch schwer. Und berghoch zählt halt einfach Watt pro Kilogramm Körpergewicht. Also die Strecke in Nizza, die ist, das ist brutal. Also eigentlich ist das so eine Patrick-Lange-Strecke.
Ja.
Oder halt Fred Funkster. Ist auch leicht und kann gut dabei abfahren. Nee, aber das wird schon ein Fest werden. Aber sorry, bin ich einfach voll brutale.
Nee, war gut. War nochmal einen ganz anderen Abbieger. Auf jeden Fall ist Fred dann natürlich mit Abstand vom Rad gestiegen und hat dann aber auch die ganze Zeit nachher noch gesagt im Video und auch allen vor Ort, ja, wie viel Abstand habe ich? Also er wollte immer Abstände wissen.
Ja,
und ich
klar.
So, ja, also alles gut, aber chill halt, ne? Und dann meinte er so am Ende, nee, ich musste den Abstand zu Tom wissen, weil Tom Bishop, ich meine, der Typ hat auch schon mal ein WTCS-Rennen? Ich glaube, ein WTCS-Rennen auch schon mal gewonnen, also Kurzdistanz Weltcup gewonnen. Und der rennt halt 10er in 30 flach irgendwie. Und dann meinte Fred noch, ja, und genau so ein Wetter, wie jetzt im Weichsee war, mit so leichtem Nieselregen und nicht zu warm, das ist genau sein Wetter, wo der am besten performt. Beim Laufen.
Das war ein Brite, ne?
Britisches Wetter und der hat dann da auch richtig Gas gegeben, ist eine 1:09 gerannt. Und Fred wollte immer genau wissen, weil er wusste, er muss den Abstand so weit wie möglich auf Tom Bishop halten, um da am Ende das Ding, den Hattrick zu sichern. Also den hat er da als seinen Hauptkonkurrenten auserkoren, dass er das auch war. Und noch ganz lustiger Sidefact: Die Jungs, Fred 1, Tom 2, Strati 3, sind auch genau according ihrer BIP-Number eingelaufen.
Ach cool.
Also hatten BIP 1, 2, 3. Richtig witzig.
Strati auch wieder Treppchen, das hat mich auch total gefreut.
Ja.
War aber auch unter Beschuss von unserem guten Freund Tom Huck. Tom Huck ist auch noch, ist er die 1:09 gelaufen oder ist er eine 1:10 gerannt? Also ich weiß gar nicht.
Nee. Tom Bishop ist 1:10 gelaufen und Tom Huck ist eine 1:09. Noch schneller
genau.
war der Runner
noch schneller gerannt.
Ja.
Genau, und da musste Strati, glaube ich, auch echt die Arschbacken auf gut Deutsch zusammenkneifen,
definitiv,
damit er da noch aufs Treppchen rennt. Und was mir dann danach noch berichtet wurde, dass Thomas Bishop wohl seinen Ruf als Partybeauftragter der WTO auch wieder zu...
Exakt, die Story wollte ich jetzt noch erzählen. Also wir waren okay, natürlich, es gab wirklich eine After-Race-Party.
Die
das
er organisiert
Mal.
Hat, ne?
So er saß anscheinend, also das war der Abend am Freitag, wo ich noch nicht da war, glaube ich, oder am Donnerstag, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall saß er zusammen mit Belinda und der Hotelmanagerin und irgendwo wurden Stories erzählt von After-Race-Partys, Ibiza und ich weiß es nicht. Und dann hat die Hotelmanagerin gesagt, ja, After-Race-Partys können wir auch. Und hat dann irgendwie einen DJ organisiert und überall auf die Fernseher und so im Hotel schon gemacht, hier After-Race-Party ab 20 Uhr am Sonntagabend.
Mega.
Und Tom Bishop war dann direkt auch auserkoren als Partyminister und als Organisator dieses Abends sozusagen. Und er ist auf jeden Fall seinen Ehren zurechtgekommen und wir saßen dann auch am Sonntag zusammen beim Essen so und auf einmal hinter uns saß der Tisch mit Tom und der war dann weg und da haben die noch gesagt, ja, das ist das Bier noch so dreiviertel voll. Tom ist nochmal kurz hoch aufs Zimmer, Powernap. Also der hat nochmal einen Powernap gemacht, damit er ready ist für die Party und er hat auch dann mit Belinda zusammen den Dancefloor eröffnet.
Ach geil.
Hat den Dancefloor eröffnet und das Geilste war, dass er mit seinen Eltern da war und er hat ungefähr den gleichen Tanz wie seine Mutti und die zwei haben die ganze Zeit nebeneinander auf der Tanzfläche getanzt, was richtig geil war. Und der Vater war dann irgendwo am Trinken hinten am Tisch und kam dann aber irgendwann zwischendurch um 11, halb 12 oder so nochmal da rein und hat so diesen auf den Knien den Rutsch in die Tanzfläche gemacht. Also es scheint der Partyminister in der Familie zu liegen. Also es war sehr, sehr gut. Und,
also die Engländer haben ihren Beruf quasi wieder alle Ehre gemacht.
Absolut, absolut. Und ja, war eine gute Party dann noch da. Und um 12 kam dann die Durchsage, dass die Party dann gleich beendet werden muss, weil die ersten Anrufe ankamen und Beschwerden, dass die Hotelgäste nicht schlafen können, weil die haben da auch richtig, das Ding hat gewummert, richtig laut, die da oben drüber waren, also die konnten safe nicht schlafen.
Ja gut, mit Belinda Granger ist auch kein Kind von Traurigkeit. Also wenn die dann auch noch den Hut auf hat, dann weiß man eh, was los ist.
Ja, genau.
Aber
und dann um halb eins war die Party zu Ende. Das hat dann aber auch gereicht. Das war gut, dass wir am nächsten Tag wieder halbwegs fit waren alle.
Na gut, und ich meine, die haben halt dann auch am Tag vorher ein bisschen was gemacht, ne?
Ja.
Also das darf man halt auch nicht vergessen.
Ja. Aber natürlich Fred Funk auch wieder Last Man Standing.
Ah, fuck. Ja, ich habe... die Geschichte erzähle ich jetzt nicht mit Fred, aber ich habe ihm vorher auch noch eine WhatsApp geschrieben und ihm so ein bisschen Glück gewünscht und ja, aber wie gesagt, das war spannend, der Kerl kann schon feiern, das muss man echt sagen.
Ja, also es war ein rundum gelungener Tag und beim Frauenrennen auch richtig geil, Immo Simmons, das Ding mal wieder abgeschossen nach langer Durststrecke. Ich weiß gar nicht, haben wir privat drüber geredet oder im Podcast drüber geredet?
Nee, wir haben im Podcast darüber geredet, dass ich sie halt auf einer Startliste in Frankfurt vermisse oder halt in Rot, weil ich ja...
Stimmt, und wo du gesagt hast, nach dem Battle mit Anne da in St. Pölten und die gehört da einfach hin.
Genau,
und, absolut. Und ja.
Genau.
Sie hat auf dich gehört, she's back.
Ja, krass, super. Ja, freut mich auch, voll. Ja. Also hat mich wirklich gefreut. Also das war dann halt auch so immer so dieses Rüberscrollen, wie läuft es im Weichsee. Das ist natürlich irgendwie auch völlig bekloppt. Du bist da in Frankfurt und denkst halt trotzdem noch an das andere Rennen, ein bisschen Kilometer weiter südlich. Aber so ist es halt.
Ja,
und
ist doch geil.
Ja, voll, total. Also ist ja, finde ich auch, definitiv. Also war ein cooles Wochenende. Ups und Downs, wie es immer im Hochleistungssport so ist, gerade im Profisport gehört es dazu. Aber jetzt ist dann schon auch so ein bisschen, kann man sagen, klar, jetzt ist Thun, also so richtig, richtig Ruhe ist auch nicht im Karton. Also das nächste Highlight steht halt an, aber ich merke trotzdem bei den, gerade auch bei den Amateurathleten, Hamburg, Rot, Frankfurt, so ein klein bisschen kommt jetzt so der Blues, der Post-Ironman Blues. Das ist ja auch durchaus erklärbar, also auch hormonell erklärbar. Die ersten 2-3 Tage ist man ja nach einem guten Rennen meistens muskulär sehr müde, weil man halt einfach, klar, eine Leistung gebracht hat, die man nicht jeden Tag bringt und die muskulär durchaus fordernd ist. Aber man ist auf so ein bisschen, auf so einem High auch.
Also wie lange hält das vor? Gibt's da wissenschaftlich, also dieser Blues? Hast du da Zahlen?
Das ist,
weil bei mir ist der nach Rot, glaube ich, jetzt, der läuft immer noch.
Ja, das liegt immer daran, weil du so hoch geschossen bist. Nee, es gibt tatsächlich, also ich habe jetzt keine wissenschaftliche Studie vorliegen, aber ich habe mich da auch schon sowohl mit Psychologen als auch mit Physiologen drüber unterhalten. Es ist tatsächlich so, dass du halt, wenn du extrem viel Glückshormone ausschüttest, was natürlich bei einem erfolgreichen Ironman der Fall ist, und wenn du jetzt ein richtig, richtig gutes Rennen machst, wie es bei dir in Rot mit Sicherheit der Fall war, wo du für dich halt einfach einen absoluten Highlight-Tag hattest, werden natürlich mehr Glückshormone ausgeschüttet als bei einem, bei dem das Rennen nicht so gut läuft. Aber je mehr Glückshormone du ausschüttest, desto länger dauert es wirklich, diese auch abzubauen. Das war das, was ich sagen wollte. So die ersten 3-4 Tage schwebt man noch so ein bisschen auf Wolke 7, ist muskulär platt, aber eigentlich fühlt man sich richtig gut und unkaputtbar. Und dann werden aber diese Glückshormone abgebaut. Und das kann schon teilweise auch echt so 1,5 Wochen dauern. Und da hat man meistens auch so eine bleierne Müdigkeit. Und das ist auch so eine Zeit, die ganz tricky ist, auch für uns Trainer, weil der Athlet eigentlich so eine Woche später, 10 Tage später schon wieder das Gefühl habe, ey, jetzt komme ich so ein bisschen in die Superkompensation, jetzt geht eigentlich was. Was auch durchaus der Fall ist, also das hat man ja auch nicht ohne Grund öfter mal, dass eine Woche oder 2 Wochen nach dem Ironman irgendwie eine olympische Distanz, die man machen muss für ein Ligateam oder für Sponsorenverpflichtungen, dass die relativ gut geht. Aber danach fällt dann meistens noch mehr der Hammer. Also man muss wirklich sich diese Ruhe auch gönnen. Aber was natürlich für sehr viele gerade Amateurathleten echt so eine tricky Phase ist, wenn du dich auf diese Langdistanz vorbereitest, und das hält bei dir ja tatsächlich immer noch an, dieses was kommt danach. Und wenn du dich natürlich für eine WM qualifizierst.
Ey, bei mir haben aber auch, sorry, wenn ich da jetzt reingehe, im Weichsee noch so viel gefragt, was machst denn du jetzt noch für Rennen diese Saison? Ich mir dachte so, Leute.
Ich bin Rentner.
Keine. Ich bin doch der, aber jetzt habe ich nämlich die Erklärung. Ich sag jetzt immer, ich kann auch nicht, der Post-Challenge-Rot-Blues ist bei mir noch fully on.
Der Blues winkt immer noch nach.
Ich habe heute ich schmeiße die ganze Zeit so englische Begriffe rein, merke ich gerade, richtig schlimm. Ich nerv mich schon selber damit, fully on. Ja, der Blues ist noch da bei mir.
Genau, die Post-Rot-Depression.
Post-Rot-Depression, die habe ich.
Ist noch präsent, ja. Genau. Nee, aber das ist tatsächlich so, und das ist auch gar nicht so einfach. Also wenn du Amateurathleten hast, die jetzt eben nicht sich für Nizza qualifiziert haben oder für Hawaii qualifiziert haben, wobei man muss sich eigentlich nur anmelden. Das könnten wir auch nochmal in einem anderen Podcast ein bisschen ausgiebiger erläutern. Es ist tatsächlich so, wie wir es vermutet haben, dass Nizza einfach wirklich eine BWM ist. Also ich glaube, es sind so viele Slots bei allen Rennen zurückgegeben worden oder nicht angenommen worden. Leider auch bei den Frauen in Kona, natürlich, weil es vermutlich zu teuer ist oder weil einfach auch der Reiz, nur als Frau dahin zu fahren, wenn keine Männer da sind, einfach nicht so ist wie vorher. Also es ist schon, finde ich, relativ krass, was es für eine Entwicklung nimmt gerade. Das ist schon schade, dass dieser Mythos, ich glaube nicht, dass er kaputt geht, aber er bröckelt definitiv ein bisschen. Aber das nur jetzt am Rande. Aber wenn man halt kein Ziel hat, was jetzt in den nächsten 2-3 Monaten ansteht, dann ist es natürlich auch schwer, weil man halt einfach sehr, sehr diszipliniert über mehrere Monate sich auf seinen Langdistanz vorbereitet. Und dann war es das. Dann hat man ein gutes oder ein schlechtes Rennen gemacht. Aber dann fällt man natürlich erstmal in so ein Loch. Und da hilft es dann schon, sich relativ schnell wieder ein Ziel zu setzen, was realistisch ist. Das muss jetzt nicht gleich wieder eine Langdistanz sein. Das hatte ich auch von Athleten, die gesagt haben, ey, ich habe so eine gute Form, ich habe so ein Feuer abgefackelt beim Ironman Hamburg, ich will jetzt noch eine Langdistanz machen, ich habe da total Bock drauf. Und dann setzt man sich irgendwie damit auseinander, da merkt man, ah, gut, ist vielleicht dann doch auch relativ teuer und ich möchte da noch in Urlaub fahren und steht das dann in Aufwand und Relation. Also da muss man jetzt nicht unbedingt noch einen Ironman machen, aber es hilft halt schon, wenn man Allgäu-Triathlon, Frankfurt-City-Triathlon, Zell am See, vielleicht auch ein Stadtmarathon, das finde ich ja immer relativ cool, dass man dann sagt, naja, gerade auch diejenigen, die jetzt irgendwie schon wieder die Slotvergabe bekommen haben, so muss man das ja auch fast sagen, für Rot. Also das Ding war ja wirklich innerhalb von 40 Sekunden ausverkauft und wenn man jetzt weiß, ich habe nächstes Jahr einen Startplatz in Rot, man weiß aber nicht so genau, was mache ich jetzt dieses Jahr, finde ich ja immer einen schnellen Herbstmarathon zu laufen, ein total gutes Ziel, weil man dann einfach mit einer sehr, sehr guten Laufform in die Offseason geht, in der man dann relativ schnell wieder anknüpfen kann. Oder auch, wenn man in Rot seine erste Langdistanz macht und noch nie einen Marathon gelaufen ist, einfach zu sagen, naja, dann habe ich einfach den härtesten Part der Langdistanz schon einmal absolviert. Ich weiß im Kopf, was kommt etwa auf mich zu, wie fühlen sich diese 42,195 Kilometer an, auch wenn es definitiv in der Langdistanz was anderes ist
definitiv
als beim Solo-Marathon. Also ganz, ganz, ganz klar. Aber das ist halt sowas, finde ich, motivationstechnisch, was ganz, ganz wichtig ist, dass man jetzt wirklich guckt, was kann ich machen, um halt irgendwie jetzt durch diese vermeintlich leeren, ich sage jetzt mal überspitzt, aus sportlicher Sicht, trainingstechnischer Sicht, Sommermonate zu kommen. Das kann ja auch, kann auch das Grail sein, das S-Grail oder irgendwie Gravel Race oder irgendwie sowas. Aber ein bisschen besser ist vielleicht sogar noch echt etwas, wo man so eine Ernsthaftigkeit hat, wo man vielleicht auch eine Zeit laufen will oder sowas, dass man einfach jetzt wirklich wieder eine Motivation hat. Das muss kein Ironman sein, aber das kann halt auch was Kürzeres sein. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil halt einfach viele der Athleten wirklich sehr, sehr diszipliniert, sehr, sehr zielgerichtet auf Tag X hinarbeiten, danach durchaus in so ein kleines Loch reinfallen, nicht wissen, was mache ich jetzt. Und dann ziellos einfach die nächsten Monate weiter zu trainieren, das kann dann halt ganz, ganz schnell dazu führen, dass man auch so ein bisschen nicht die Lust verliert, aber dann halt einfach im Oktober, November wieder starten will und auf einmal merkt, boah, was habe ich eigentlich die letzten 4 Monate gemacht? Ich bin total unfit. Oftmals kommt dann auch interessanterweise irgendwelche Verletzungen, gerade auch bei den älteren Sportlern, jenseits der 45, 50, dass dann auf einmal Achillessehnenprobleme auftreten, weil halt einfach die Bänder und Sehnen nicht mehr diese Dauerbelastung haben, diese gesunde Dauerbelastung, sage ich jetzt mal, die in einem guten Trainingsplan ja durch Belastung und Entlastung auch geplant gesteuert wird. So, aber wenn man dann halt einfach auf einmal 3 Monate lang gar nicht mehr läuft oder nur noch einmal pro Woche und dann läuft man aber dann Halbmarathon, dann geht es halt ganz schnell, dass man da auch strukturelle Probleme hat. Also deswegen so ein bisschen meine Empfehlung an diejenigen von euch, die jetzt in diese kleine Post-Langdistanz-Depression reinrutschen, sucht euch irgendein Ziel, Halbdistanz oder vielleicht einen Stadtmarathon oder auch einen Halbmarathon, den ihr dann mit Ernsthaftigkeit angeht, damit ihr halt einfach ein Ziel vor Augen habt.
Das ist wahrscheinlich ein guter Tipp, das habe ich nicht gemacht. Also kurz genau, 2 Wochen Urlaub und weiter geht's.
Ja, was ja auch total wichtig ist. Ich meine, da haben wir vorher auch schon drüber geredet. Also gerade auch so dieses Zurückgeben an die Familie, das ist natürlich immens wichtig und Urlaub ist ja auch cool. Ich meine, du hast es ja auch, du bist ja auch erstmal mit Johann Gravel Tour gemacht, 4-5 Tage an Gardasee, so. Das ist natürlich auch etwas, was mega cool ist, was total viel Spaß macht. Aber vermutlich, wenn du dir danach dann noch ein Ziel gesetzt hättest und gesagt hättest, ey, ich laufe jetzt nochmal irgendwie einen Stadtmarathon oder sowas, ich glaube, das hätte dann schon auch geholfen, um einfach mit einer anderen Form in den Winter reinzugehen. Wobei es jetzt ja auch nicht so ist, das muss man ja auch ehrlich sagen, dass du jetzt unzufrieden bist mit der sportlichen
Nein.
Verfassung, in der du jetzt gerade bist.
Nein, alles. Ja, ja, ich war heute Morgen laufen mit Johann. 8 Kilometer, ja. 5,30er Schnitt. Also ich könnte schon.
5,30? Oh.
Ich könnte schon, ja, wir sind ganz locker gelaufen. Und, Johann
ist das
hat,
Laufen?
Johann hat vor.
Ist das Laufen? Johann, Mickey Boy im 5,30?
Ja, ich fand, das war Laufen.
Na, natürlich, das, fand, war gut, das war jetzt also, logisch.
Wie, was macht denn deine also, Vorbereitung für den Marathon? wo wir gerade hier beim Sprüche drücken sind. Ich wollte kurz noch, warte, bevor du kannst dir noch überlegen, was du das letzte Mal laufen warst.
Danke,
ich
danke,
noch dass ausführen, Zeit warum war. Wir 5,30 gelaufen sind. Johann ist vor 2 Tagen das erste Mal wieder Intervalle gelaufen, weil er hat sich ja für den Ötilö wieder angemeldet. Und macht wieder, wieder einen Swimrun, den er das letzte Mal ja gewinnen konnte, aufgrund der Kälte, weil alle ausgestiegen sind, nur er nicht. nein, und weil er natürlich auch saustarker Schwimmer ist und immer noch vernünftig läuft. Und der ist halt Intervalle gelaufen mit einem Athleten von ihm. Die sind irgendwie 3,30 angelaufen und er ist dann doch etwas geplatzt und hat sich ein bisschen übernommen und hatte heute Morgen über etwas schwere Beine geklagt, sagen wir es mal so. Also aua.
Und er war froh, dass er dich als Unterhaltung dabei hatte.
Ja, ich habe dann noch gesagt, ja, du, wir laufen jetzt ganz locker, dann läufst du die Beine locker. Und er hat gesagt, bei mir läuft sich heute nichts mehr locker.
Nee, mein letzter Lauf war sogar richtig gut. Das waren Hill-Raps.
Nee, dein letzter Lauf war doch bestimmt in Frankfurt, hast du doch eben gerade erzählt.
Nein, Dienstag Lauftraining Dienstag Lauftraining Hill-Raps. Hat auch echt Spaß gemacht. Die Woche davor sind wir tatsächlich 500er gelaufen und die bin ich dann auch in 3,30er Pace gelaufen. Habe auch gedacht, boah, das hat sich vor ein paar Jahren einfach anders angefühlt. Aber 3,30 ist noch so, das geht noch. Dann sind wir am Samstag in Main, wie gesagt, gelaufen. Das hat auch tierisch Spaß gemacht. Da sind wir 5,13er Schnitt gelaufen, aber halt mit durch die Stadt und Ampeln und sowas.
Ja,
alles.
Ja, jetzt relativierst du wieder.
Ja.
Also erst 5,30 dissen und dann selber nur 5,13 laufen.
Ach Quatsch, das war ja auch nur ein Witz. Also natürlich ist 5,30 laufen, das ist klar. Jetzt hagelt es ja gleich wieder Proteststürme. Das ist was das für
zu
ein
Recht,
interessanter Podcast
zu Recht,
ist. Zu Recht auch, zu Recht. Absolut. Nee, meine ich auch. Nee, definitiv, absolut.
Also protestiert, lauthals.
Und dann haben wir halt am Dienstag Hill-Raps gemacht. War mega cool. Wir waren, glaube ich, 30 Leute beim Lauftreff. Ganz, ganz viele, die das erste Mal da waren. Hat wahnsinnig Spaß gemacht, war auch irgendwie cooles Laufwetter, es hat bis kurz vorher geregnet, wir haben ja immer so diese ironische Regelung, dass es in Hamburg um 19 Uhr nie regnet, was aber auch wirklich verdammt häufig der Fall ist, dass es nicht regnet und da war es dann wirklich so, dass ich glaube, es hat um kurz vor 19 Uhr hat es aufgehört zu regnen, war eine super große Gruppe, hat total Spaß gemacht, Lauftechnik gemacht und dann halt die Hill-Raps, wo jeder Süddeutsche immer lacht, aber die war cool, war dann auch wieder so dieses klassische, ich sag dann immer kontrolliert, 7 bis 8 von der Belastungsskala. Nachher war es natürlich wieder 9. Last One, Fast One. Wer war, du kennst dich auch ein bisschen aus mit den NG-Training-Athleten jetzt, genauso groß wie ich oder klein,
Basti,
oder klein
Basti
wie ich.
War wieder, ah. Basti hat wieder Gas gegeben.
Das, war wieder geil. Da war einer da, der hat sich er angemaßt, an ihm vorbeizulaufen und Basti sofort wieder Messer zwischen die Zähne und gegengehalten.
So. Geil.
Ist dann mit einer 11 hochmarschiert. Er hat aber auch ein bisschen Panik, weil er fährt den Ötztal am Wochenende.
Oh.
Und seine Trainingsmoral war seit dem Ironman Hamburg kleiner als die Partymoral. Also sagen wir so, die Partymoral war größer als die Trainingsmoral. Das wird eine Herausforderung werden.
Also macht er den Ötztal als RTF. Nicht als Rennen.
Ja, aber das ist doch. Ja, aber ich glaube, das ist doch eh für alle Norddeutschen mit diesem Schlussanstieg,
ja. Das
wirklich zu racen ist, glaube ich, da musst du schon echt eine brutale.
Wenn du das Ding einfach nur locker wie eine Trainingsausfahrt nimmst, wird dich das trotzdem komplett killen. Also.
Er hat ja, ich glaube, ich kenne ihn ja ganz gut, deswegen kann ich, glaube ich, auch den Namen im Podcast nennen. Und das ist ja so eine krasse Frohnatur und der hat halt ein Ziel. Er ist das Ding ja letztes Jahr gefahren und letztes Jahr hat er sich wirklich beim Schlussanstieg an der Verpflegungsstelle kurz mal schlafen gelegt. Da war der wirklich so fertig, dass er so 10 Minuten gepennt hat.
Geil.
Und sein Ziel ist es, das Ding jetzt durchzufahren, ohne zu schlafen. Das ist so sein Kampfziel. Ich glaube, das kriegt er auch hin.
Geil. Ja, mit einer Ironman-Vorbereitung.
Na gut, aber Hamburg ist jetzt halt auch einfach schon wieder 5 Wochen her.
Fünf Wochen Superkompensation ja. Und jetzt Bestzeit.
Ja, dann nee, aber da sind wir wieder genau bei diesen Zielen, die man sich halt setzen muss danach, um dann halt irgendwie da rauszukommen. Und der hat die Ziele so halb streng verfolgt. Aber die spezifische Vorbereitung ist bei uns ja auch einfach mega schwer.
Ja, weil ich habe mir einfach gesagt, hast du aufgeschrieben, fahr 6 Alpenpässe und dann ist er 6-mal die Brücke hochgefahren zum Hamburger.
Nee, ich habe ihm einfach gesagt, er soll jetzt jede Bergetappe der Tour gucken und dann klappt das schon, dann funktioniert das schon.
Ja.
Also, hat die dich eigentlich schon im Bann? Also ich muss sagen, ich bin ja echt.
Ey, seit der ersten Etappe, weil diese erste Etappe einfach, sonst ist das ja dieses Einrollen oder mal so ein zu kurzes Zeitfahren oder dieser Prolog. Und dann ging es da einfach schon direkt mit so Anstiegen und so hoch und dann die Yates-Brüder, Zwillinge vorne weggefahren. Ah, ja, sofort. Ab Tag 1 hatte mich die Tour.
Ja, hatte jetzt natürlich auch nochmal, finde ich, durch das gelbe Trikot von Bora Hansgrohe echt auch nochmal so einen anderen Charakter. Ich finde ja auch den Henley echt cool. Coole Socke irgendwie. Ich habe so ein ARD-Porträt von ihm vorher gesehen, wie er die Strecke abgefahren ist, dem ist ja wirklich, dem kommt ja die Coolness aus jeder Pore raus und der scheint ja auch tatsächlich so zu sein, also auch wie er das gestern dann gemacht hat und wie er sich dann gefreut hat, Buchmann auch so cool wie das, also Radsport, das muss man einfach sagen, auch gerade wenn man sich so ein bisschen auskennt, wenn man so dieses ganze taktische, wie Jonas Vingegaard dann gestern auch noch versucht hat, die anderen so ein bisschen zum mitzufahren, zu bewegen und die gesagt haben, Alter, bist du bescheuert, du kämpfst hier um Gesamtsieg und willst hier irgendwie Pogacar gerade Zeit abnehmen.
Fahr uns nach vorne.
Fahr und rede nicht. Und dann diese kleine, ich weiß gar nicht, was wiegt der Vingegaard? 55 Kilo wahrscheinlich oder 58 Kilo.
Irgendwie in der Range wird es sein.
Aber wie der dann da im Flachen marschiert ist und es ist wirklich krass, das war die 5. Etappe und ich muss sagen, ich bin on. Heute ist Tourmalet, ich schaff's nicht, es zu gucken.
Ich habe gestern leider auch nur Real Life schauen können und es wird heute auch wieder so sein.
Gestern habe ich tatsächlich, also da habe ich echt die letzte Stunde, musste ich einfach gucken, weil das war so cool, das hat so Spaß gemacht. Und gestern war ja auch regnerisches Wetter, deswegen hatte man da auch, finde ich, kein schlechtes Gewissen. Ich finde immer, wenn du so Monsterwetter hast und dann sitzt du drin vor der Glotze, das ist irgendwie, das kriege ich mit meinem Gewissen nicht so gut vereinbart. Und wenn man Real Life guckt, dann versuche ich halt immer nicht zu erfahren, wie es ist.
Ja.
Was aber gestern natürlich schwierig war, weil ja alle Tageszeitungen damit voll waren, sofort mit
Messpressemitteilung. Nee, ich hab zum Glück ist ja die ARD relativ schnell mit den Zusammenfassungen auf YouTube abends. Mhm. Und da habe ich mir die dann 8 Minuten perfekte Zusammenfassung reingezogen und das war super.
Machen die auch echt gut. Also ich finde auch schon so die Vorberichterstattung mit Rick Zabel und ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die Dunkelhaarige. Das haben die echt cool gemacht und du hast ja einfach auch coole Charaktere irgendwie. Also auch wenn jetzt kein Deutscher da jetzt um den Sieg mitfahren wird, das muss ja auch nicht der Fall sein. Irgendwie kommt dann ja doch so ein bisschen so dieses Patriotenherz hoch, wenn dann Bora Hansgrohe, wie gesagt, mitfährt. Ich glaube, dass auch viele Deutsche auch dadurch, dass Dan Lorang der Head of Performance ist, einfach auch nochmal anders gucken, weil man halt einfach weiß, das ist der Trainer von, das auch nochmal, seine Athleten haben Ironman Frankfurt gewonnen am Wochenende, dann 73 Andorra.
Weichsee.
Und Challenge Weichsee. Boah, und der Typ.
Trainiert der Jay Hindley?
Boah. Nee, das macht ein anderer Deutscher. Auch unglaublich cooler Typ. Also der ist auch in dem Porträt ganz gut, so eine echt coole Socke irgendwie. Also ja, Tour de France, das macht schon Spaß. Das ist einfach wirklich ein unglaublich faszinierendes Ding. Gerade wenn man halt so diesen Blick auch für die Taktik hat, was alles dahinter steckt. Ich persönlich habe es nicht gesehen. Extrem viele haben jetzt von der Netflix-Doku geschwärmt, weil man da wohl auch einen sehr, sehr guten Eindruck bekommt, was eigentlich dahinter alles so passiert und wie die Charaktere so drauf sind.
Ja, wahrscheinlich auch nur ein Bruchteil, ne? Also da ist wahrscheinlich, also die Netflix-Doku ist schon auch sehr geil, natürlich auf Unterhaltung gemacht und sowas. Und so, wenn da einer jetzt wirklich bei ist, wird er wahrscheinlich auch noch sagen, ja, ein paar Sachen waren gut, ein paar nicht. Aber am Ende geht es ja auch darum, dass das Netflix-Ding ist ja, um noch mehr Insights zu geben. Also es ist jetzt nicht so eine Doku, die nur Insights geben soll und jetzt einmal Radsport erklärt, sondern die Netflix-Doku, und dafür ist sie halt auch so geil, weil Netflix das einfach kann, ist halt Unterhaltung. Es ist halt einfach eine richtig geile, es ist halt eine Unterhaltungsserie über Radsport. So. Und da wird es auch, dadurch, dass es sowas gibt, wird es mehr Radsport-Fans geben in der Zukunft. Und dafür, genau das wollte sie und genau das sollte sie und das ist auch richtig. Und das ist jetzt keine Doku, die jetzt genau die Taktiken erläutert und sonst was, sondern du bekommst Einblicke, aber es ist immer noch voll Entertainment und dafür ist es halt auch unfassbar geil. Und bei mir ist auch so, wie du gerade gesagt hast, kein Deutscher wird gewinnen oder sowas, aber ich glaube, je mehr du dich eh für den Sport interessierst, desto mehr interessierst du dich auch für die Leistung. So, ich bin jetzt auch, klar freue ich mich noch mehr, wenn ein Deutscher gewinnt, aber ich bin auch irgendwie Fan von Magnus Ditlev und für diesen absurden Leistung, die er bringt und das zu verfolgen und zu sehen, wo kann man noch was rausholen, wie kann man taktisch was machen, dann jetzt gestern bei der Tour dieser Angriff so, ich bin dann eher für Vingegaard, weil Poggi halt die letzten Jahre so dominiert hat, so, ne? Und ja. Vingegaard ja gefühlt letztes Jahr gewonnen hat, weil Pogacar ein schlechtes Jahr hatte, so. Und dann dachte man, ja, okay, jetzt das Frühjahr und wieder da wieder die Klassiker gefahren ist, dann hat Pogacar da Klassiker gewonnen und ja, dann kommt die Tour und dann gewinnt er das Ding wieder. Und jetzt ist es auf einmal, nimmt der das Heft in die Hand und attackiert. Und ich bin dann Fan von solchen Sportmomenten und das reißt mich viel mehr mit, als wenn da jetzt irgendein Deutscher eine Etappe gewonnen hätte oder auch in Führung wäre. Sondern so dieses, dieses Unverhoffte und dieses Nicht-Vorhersehbare. Und wenn es dann spannend bleibt bis zum Ende, das ist das, was mich richtig catcht. Wenn jetzt nachher Vingegaard nach anderthalb Wochen 4 Minuten Vorsprung hat, dann verliere ich sogar, glaube ich, auch wahrscheinlich wieder so ein bisschen mehr Interesse. Aber das ist bei mir so dieses, ja, wenn es knapp ist, wenn es eng umkämpft ist und nicht vorhersehbar, was passiert, da bin ich einfach ein Riesenfan von. Oder bei dieser Netflix-Doku auch, habe ich auch nochmal jetzt vor kurzem die Etappe, also ich habe es noch nicht ganz durchgeschaut, aber die Etappe gesehen, wo Tom Pidcock Alpe d'Huez gewinnt also, und wo er halt gewonnen hat, weil er in der Abfahrt da runtergeballert ist wie eine Kanonenkugel und da die Zeit gut gemacht hat. Und dann, aber auch was, da ist die Netflix-Doku einfach geil, so, ne? Dass die vorher im Teambus die Sachen hatten und überlegt haben, auch schon einen Tag vorher bei der Massage, ja, lassen wir Tom fahren oder nicht? Und Geraint Thomas so meinte, ja, wenn du mich fragst, nicht, dann bleibt er bei mir, aber das ist halt Eigennutz. So, ne? Und dann, ja, okay, welches Gamble gehen wir jetzt ein? Gehen wir auf Etappensieg oder gehen wir sicher, dass Geraint Thomas einen starken Helfer hat, der ihm da am Ende noch helfen kann? Und gehen wir dieses Risiko ein? Dann haben sie gesagt, ja, wir entscheiden uns für das Risiko, Tom, wenn du die Chance hast, kannst du gehen. Dann attackiert er und gewinnt das Ding. Und Geraint Thomas verliert auch keine Zeit, sondern arbeitet sich von Platz 4 auf Platz 3 vor im Gesamtklassement. Und wenn dann so Sachen aufgehen, dass er wieder dann, sind wir, da schließt sich jetzt der Kreis, wenn ein Plan funktioniert und Nils da mit der dicken Zigarre steht, das sind halt so die Momente, die einfach,
wenn ein Plan aufgeht.
Genau, was einfach dann geil ist und was dann auch so eine Netflix-Doku nochmal mit diesen Insights so fantastisch macht einfach.
Ich glaube, dass das aber auch das Besondere ist am Radsport, das ist mir gestern auch wieder bewusst geworden, dass es halt doch ein Teamsport ist. Ja. Und ich glaube, das können ganz viele, können das nicht greifen. Die sehen dann halt einfach nur, okay, der Jonas Vingegaard kämpft jetzt gegen Pogacar. Aber gestern zum Beispiel fand ich unfassbar beeindruckend den Sepp Kuss, den US-Amerikaner, der auch für Jumbo-Visma fährt. Der war ja so stark. Also da ist ja wirklich so die Frage, ist der überhaupt schwächer als ein Jonas Vingegaard? So, das war ja vor 2 Jahren allerdings auch, wo alle auf Roglic gesetzt haben und dann Vingegaard an Roglic quasi vorbeigefahren ist. Und jetzt hast du da so einen Sepp Kuss, wo du auch sagst, ey, der Typ, der könnte wahrscheinlich bei jedem anderen Team als Kapitän auch um den Toursieg mitfahren. Stellt sich halt einfach in den Dienst der Mannschaft. Wout van Aert lässt sich wieder zurückfallen, macht irgendwie einen Turn von einer Minute, dann kippt der total tot zur Seite und lässt sich ins Gruppetto runterfallen. Dann übernimmt Sepp Kuss, dann greift Vingegaard an und Sepp Kuss sitzt dann nur noch am Hinterrad von Pogacar, der natürlich auch tierisch genervt ist, dass dieser Typ da hinter ihm hängt. Aber das sind halt so die Sachen, wenn du halt weißt, was der auch kann, so dieser Sepp Kuss. Und dass er sich halt einfach in Dienst dieser Mannschaft stellt. Das ist halt auch irgendwie wirklich so ein Teamsportart. Das ist, finde ich, das, was den Radsport halt auch nochmal in diesem Punkt auch nochmal toller macht als Triathlon. Triathlon steht natürlich auch hinter jedem Erfolg, steht irgendwie ein riesengroßes Team, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, und auch eine Trainingsgruppe und sicherlich auch ein klein bisschen bei den Windschattenrennen kannst du auch taktisch arbeiten und dich vielleicht dann im Dienst des besseren Läufers stellen oder so. Aber so dieses, dass du eigentlich Athleten hast, die mehr oder weniger auf Augenhöhe sind und da ist es ganz klar, es wird jetzt für den Kapitän gefahren, wie gestern bei Vingegaard und Kuss, das ist dann halt doch nochmal im Radsport anders. Und das finde ich schon cool. Also das ist so auch mit allen negativen Seiten, die Tradition des Radsports hat. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht näher drauf eingehen. Ich habe die ganz, ganz große Hoffnung, dass es wirklich besser geworden ist. Also es würde mich erschüttern, wenn das anders wäre. Aber ich glaube, dass da wirklich mittlerweile schon zum Großteil clean gefahren wird. Also das muss man auch nicht ausklammern, das Thema, glaube ich. Aber ich weiß gar nicht, welches Interview das war. War das sogar Vingegaard, der das mit einer absoluten Klarheit gesagt hat? Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es alles irgendwie jetzt anders zugeht als vor 20 Jahren.
Aber dieses
Es wird
dieses
immer noch Team-Ding, welche geben, die auch voll sind. So,
ach,
ne?
Ganz
die
klar.
Illusion logisch. Muss man sich nicht hingeben. Und wahrscheinlich gibt es auch im Triathlon, im Laufsport, die gibt es im Fußball,
überall,
die gibt es im Schach und im was weiß ich.
Genau.
Also egal, was du machst.
Schießen,
beim Schießen,
Beruhigungsmittel.
Irgendwo
genommen.
Wirst also, du immer wen klar. haben, der die Abkürzung nehmen will oder der es halt mit natürlichem Talent und Trainingsfleiß nicht schafft, sondern noch Mittelchen braucht, um dahin zu kommen, wo er hinkommen will. Und am Ende, wenn man da jetzt aber sagt, so ich gucke das jetzt nicht deswegen, ja, dann ist es auch eine Entscheidung, die total okay ist, aber solange es keine positiven Befunde geht, gilt wie immer die Unschuldsvermutung und man guckt
Fußball
sich das Spektakel
ist ja genau
an.
Das Gleiche.
Ja, Fußball, also im Fußball
da,
will ich gar nicht wissen, wie viel da die Dunkelziffer ist. Da wird ja auch
absolut.
Nicht vernünftig getestet, aber
Aber trotzdem, ich wollte es trotzdem nur mal am Rande erwähnen, dass es nicht immer wieder ist, auch hier die großen Lobeshymnen auf den Radsport und bla bla bla. Also ich glaube, das ist alles
richtig.
Bekannt, aber da kann man einfach schon wirklich von einer positiven Entwicklung ausgehen. Aber dieses Ehrenhafte, also sich dieses halt in Dienst der Mannschaft stellen und dann halt auch einfach dieses Martialische, also auch gestern da, wie die Abfahrt wieder runter sind und dann meinte Fabian Wegmann noch, ja, und dann in der einen Linkskurve, da ist dann so ein Boller, der so ein bisschen rausguckt und dann fahren die da halt einfach mit, weiß ich nicht, wahrscheinlich 65, 70 km/h aus der Kurve raus und lassen diesen Boller da 2 Zentimeter neben sich liegen. Also es ist ja auch wirklich, boah, das ist schon einfach eine echt faszinierende Sportart. Eh schon zum Gucken. Und wenn man dann noch so dieses taktische Verständnis dafür hat, warum jetzt halt einfach ein Jonas Vingegaard in dieser Fünfergruppe alleine vorne fährt und keiner schimpfen kann, hier Lutscher, sondern das ist halt einfach dann, weil es ums Gesamtklassement geht, das ist schon cool. Also das ist schon so ein bisschen auch wie Schach. Also schon auch viel taktischer, als man eigentlich denken würde. Also,
wir gucken alle Tour de France und ich würde sagen, wir haben jetzt schon wieder 1:15 geredet. Wir machen jetzt hier mal für heute den Deckel drauf, Nils. Und
ganz kurz noch, weil aus deinem
eine Sache
muss ich noch, weil du der ist ja einfach, ihr seid ja schon irgendwie Buddies zumindest auch durch die Doku. Ruben Thun, da musst du jetzt noch kurz,
Stimmt.
einen raushauen.
Ich weiß nicht, wie fit er ist. Er ist jetzt ja dadurch, dass er in Girona ist. Habe ich nur gehört, dass das Training eigentlich gut gelaufen ist, aber das ist ja oftmals. Also ich bin mir sicher, er wird auf dem Rad Akzente setzen, schwieriges Wort. Und ich drücke ihm einfach die Daumen und würde mich wirklich unfassbar doll wünschen, dass er einfach mal einen vernünftigen, soliden Lauf hinkriegt. Weil wenn der Junge, sei es nur ein knapp unter 3 Stunden Marathon hinlegt, dann hat er eine gute Platzierung. So mit seinen Bike.
Aber du warst doch in Arizona, oder? In Arizona warst du.
Ja, genau.
6., 7. Platz. Das war, genau.
Ja, also ich, wenn ich mir das wünschen dürfte, dann würde ich mir ein Podium wünschen für Ruben. Das wäre unfassbar geil.
Wäre natürlich auch cool, wenn er in Nizza startet mit seinen Abfahrtmöglichkeiten.
Ja.
Wäre das natürlich auch eigentlich.
Oder sagen wir so, ich wünsche mir für ihn Nizza-Quali und dass er dann Nizza startet und da mal das Feld durcheinander wirbelt. Das wäre natürlich auch richtig geil.
Dann kannst
Stimmt,
aber
das habe ich
noch
gar nicht bedacht.
Dann kann es auch ein langer Tag an der Promenade d'Anglais sein.
Ja, so aber trotzdem hat er natürlich die Fähigkeiten, da mal richtig, richtig alles durcheinander zu bringen, was auch.
Ja, aber es ist halt Triathlon.
Ja, ich weiß. Triathlon. Trotzdem wäre es geil. Nein,
ja,
aber
bin gespannt.
Also ich würde mir wirklich wünschen, dass jeder, der die Dokus gesehen hat, er hinterfragt sich, er betreibt einen Riesenaufwand, er geht da all in und ist einfach so ein unfassbar sympathischer Mensch, dass man einfach nur alles Gute wünscht dafür und dass er einfach da endlich jetzt mal auf seinen Fähigkeiten das hinbekommt und ein Podium macht in Thun.
Cool. Schönes Schlusswort, oder?
Finde ich auch.
In diesem Sinne, schönes Wochenende, viel Spaß beim Tour gucken und beim
Thun gucken.
Iron
beim Thun
Man.
Und Tour gucken.
Oh,
das ist ein Wortspiel.
Thun. Sehr gut, mega. Oder diejenigen von euch, die starten, toi 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 und viel Spaß am ist ja gar nicht mehr der Zürichsee, oder?
Nee.
Ah, doch. Ich glaube, das ist der Zürichsee, nur ein bisschen weiter weg.
Jetzt hättest du es einfach nicht angesprochen.
Nee, ist
so,
egal.
Tschüss.
Schönes Wochenende.